Willkommen beim Schreibtischblick Nummer 136. Heute reden wir über die Neuigkeiten bei Frosted Games, was in den letzten 2 Wochen passiert ist und was so in den nächsten Wochen passieren wird, inklusive einem Überblick über das, was euch bei den Frosted Days erwarten wird. Dann habe ich noch mit Daniel Utendrup gesprochen über seinen Werdegang zum Redakteur und seine Arbeit an Ship Theory Games Spielen, momentan vor allem Too Many Bones und was da noch alles so auf uns zukommen wird. Und zu guter Letzt habe ich noch gesprochen mit Benjamin Türk vom YouTube-Kanal Brettspiel-Blog über die wahrscheinlich bekannteste Brettspielküche Deutschlands und darüber, wie viele zusätzliche Spielpläne man denn wirklich für ein 25 Jahre altes Zugspiel benötigt. Wenn das für euch interessant klingt, dann bleibt einfach dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick im neuen Format und Gewand. Wir haben die 136 steht hier, lieber Hesi. Und apropos, jetzt habe ich schon Hesi gesagt, wer bin ich? Ich bin der Ben, ich bin der Geschäftsführer von Frosted Games und mit mir dabei meine On-Microphone-Personality und Presse- und Eventmanager, der Stefan. Hi.
Hi, grüß dich. Ja, wir sprechen mal einmal kurz drüber, was es alles so Neues gab in den letzten 2 Wochen seit dem letzten Schreibtischblick. Wir haben da einmal, haben wir letzte Woche Freitag das erste Mal das Live-WKW-Update auf YouTube gemacht, mit einem Q&A hinten dran. Da hast du ganz viel aus unserer Wann-kommt-was-Tabelle erklärt und bist mal alle Titel durchgegangen, wo gerade so der Stand ist und hast dann Rede und Antwort gestellt für die gestanden, für alle, die sich das live angeguckt haben, paar coole Fragen beantwortet und ein bisschen, ja, Community gelebt. Das, ja, kam, glaube ich, sehr gut an.
Ja, naja, also für die Leute, die jetzt gerade den Schreibtischblick hören, ne, das ist das, also für die ihn hören, ihr würdet euch fragen, Mensch, habe ich noch nie gehört von. Das war immer für die Leute, die den Schreibtischblick live mit angeguckt haben bei der Aufzeichnung. Da haben wir hinten immer so ein Q&A mit dran gehangen, nur so als extra Live-Event, wenn man so möchte. Und wir haben gesagt, lass uns das ja mal entkoppeln, lass uns den Schreibtischblick wieder in reiner Podcast-Form machen, sodass man hier auch deutlich mehr vorbereitete, coole Sachen machen kann. Und jetzt dazu gibt's trotzdem natürlich noch, weil das war uns sehr, sehr wichtig, immer noch das Live-Q&A. Und das kommt jetzt immer freitags, oder nicht immer freitags, jeden zweiten Freitag. Also jeden Freitag, an dem ihr nicht einen neuen Schreibtischblick bekommt, bekommt ihr ein WKW-Update um 12 Uhr am Freitag live auf unserem YouTube-Channel unter youtube.frostedgames.de. Und da erzählen wir euch einfach mal alles. Wo ist der Stand aller unserer Projekte? Ihr dürft mich fragen. Ihr könnt mich löchern. Ihr könnt mich anderweitig, wenn ich sage peinlich, befragen, hört es sich an, als ob ihr mir die Daumenschrauben anzieht. Aber ihr dürftet das. Also gerne jede Frage, die euch auf dem Herzen liegt, haut raus.
Dafür ich höre dir gerade fasziniert zu und frage mich, in was für eine Bredouille du dich gerade redest. Da bin ich ja gespannt auf die nächsten Fragen, die du da kriegst.
Das ist schon okay, damit kann ich leben. Okay. Ich hatte gerade, kann ich mal erzählen, ich hatte gerade ein 2 Stunden langes Interview hinter mir. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Also das, ich glaube, das ging länger als geplant. Es war mit Behind Board Games schon mal ein Shoutout da. Und da war richtig gut. Und wir hätten uns, glaube ich, noch 2 Stunden weiter unterhalten können. War richtig schön, war auch gut vorbereitet. War, muss ich sagen, hat mich positiv, war es, glaube ich, das beste Interview, das ich jemals mit einer anderen Seite hatte. Es war exzellent recherchiert und vorbereitet. Also mit den Punkten aus meiner Vita, mit Spielen, die ich betreut habe, mit Dingen, die ich gesagt habe von vor 6 Jahren. Richtig gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt drauf.
Das ist quasi jetzt schon raus, ein Ausblick, auch wenn es nicht bei uns erscheint, aber ja. Definitiv hörenswert, das kann ich schon mal sagen.
Sehr schön.
Ja, sonst kann ich immer noch erzählen, ihr könnt bei uns noch Paper Tales vorbestellen. Paper Tales Ultimate geht noch bis zum 16.03. Also wenn ihr das hört, noch 3 Tage lang. Und ja, guckt einfach, ob ihr da Bock auf dieses tolle Spiel habt. Es gab ja beim letzten Mal eine sehr ausführliche, ich hatte es selbst nicht vorgehört, sondern danach gehört. Ihr habt ja über jede einzelne Karte gesprochen, gefühlt.
Ja.
Es war richtig gut.
Sebastian ist sehr tief in dem Spiel drin.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es auch sehr cool, dass er gesagt hat, die ganzen Teile mit der, warum Big Box und warum er sich das jetzt nochmal holt und warum das für ihn so sein Top-Solo-Titel ist. Das fand ich schon sehr spannend zu hören. Und er hat schon recht, aus vielen Gründen. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Auch mit dem Drafting und wie das funktioniert. Er hat gesagt, lass den guten Mann mal Turnanog spielen.
Das habe ich ja tatsächlich auch noch gar nicht gemacht. Aber ja, ich weiß, wie du darauf kommst. Also von meinem noch eingeschränkten Verständnis von dem Spiel. Ja, das könnte tatsächlich auch in seine Richtung gehen.
Also gerade mit dem Solo-Drafting und Machen und so wie er über dieses Spiel gesprochen hat, über die Möglichkeiten, über die Kombos, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da auch Freude dran hat. Und es ist eben auch ein sehr gutes Drafting-Spiel, auch zu zweit, was auch sehr selten der Fall ist, ne? Auch wenn ich jetzt gar nicht, weil ich über Paper Tales spreche schon über Turnanog. geht noch bis zum 16.03. und ihr könnt euch auch, da kommen wir gleich nochmal dazu, ihr könnt euch auch die Anleitung des Solo-Modus nochmal durchlesen. Das ist jetzt auch alles bei uns auf der Webseite online.
Genau.
Was ebenfalls bei uns frisch ankam, auch da habe ich schönen Podcast übrigens gehört von Abenteuer Brettspiele über unser Horologium. Erstaunlich schwierig, das auszusprechen. Ich dachte, krass schwieriges Wort. Ich dachte, wir haben das gewählt, weil es so einfach in der Aussprache ist. Ich finde es so schön, ne? Also man bekommt ja häufig Feedback in unterschiedlichste Richtungen. Und ich höre mir das ja alles an, weil ich das, also nur so kann man ja in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Ich fand das interessant, dass das schwierig zu lesen ist. Ich glaube natürlich, man darf nicht vergessen, die Schriftart auf dem Cover ist natürlich nicht die allereinfachste. Ne?
Das ist korrekt.
Das auch bei Orloy nicht, ne? Weil das R sieht halt sehr aus wie so ein C. Das macht es nicht so einfach zu lesen.
Ja.
Warum bringe ich das aber auf gerade? Wir haben das MPC bekommen. Da sieht man mal, wie nah das Spiel schon tatsächlich auch, da kamen wir erst neulich die Vorbestellaktion, wie nah wir schon dran sind. MPC heißt, das Spiel ist praktisch auf dem Weg zu uns. Ja, das ist für Leute, die sagen, Mensch, sonst macht ihr manchmal so frühe Vorbestellaktionen. Nee, also das ist jetzt hier schon da. Wir können jetzt das tatsächliche Spiel spielen. Und das haben wir ja nicht machen können zuletzt, weil wir ja nur die englische Version da hatten und wir ja nochmal grafische Veränderungen auch vorgenommen haben. Aber jetzt haben wir unsere Anleitung, unser Spielbrett, unseren Spielplan etc. alles da. Und dann können wir uns mal hinsetzen und können mal eine Partie spielen.
Ja, genau. Heute Morgen habe ich schon gesehen, dass Fabian schon so ein Unboxing gemacht hat. Also es kommt noch mal so eine richtige Vorstellung von dem Spiel. Aber Fabian hat so ein Unboxing gemacht mit dem Handy im Hochformat. Das dann so für Social Media, für Shorts und so. Da könnt ihr dann schon mal ein bisschen was von dem Spiel sehen. Da redet Fabian auch mal kurz drüber, was wir so grafisch geändert haben. Also folgt da gerne Social Media, dann seht ihr da schon mal kleine Einblicke. Ansonsten, genau, wir werden da jetzt auf YouTube noch mal mit dem finalen Spiel noch mal eine Menge machen.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, vom Jens noch mal so richtig nackig gemacht werden zum Spiel. Also ich sage nicht selten, dass Jens mich nackig mache. So. Aber ich höre schon gleich wieder, das kommt wieder in unser Lexikarium.
Klar.
Aber definitiv, also wenn Jens mit mir ein Eurogame spielt, dann fühle ich mich immer ganz klein und leise.
Ja, du kannst dich, dann freu dich mal drauf, wenn wir beide nochmal Voynich Mysterium spielen. Das habe ich ja jetzt nochmal 6-7 Mal Solo gespielt. Da wirst du kein Land mehr sehen.
Ich befürchte das ja. Du musst mir übrigens immer noch dein Cisco-Deck bei Star Trek Captain's Chair erklären. Ich spiele gerade wieder nur Cisco gegen meine Frau.
Ja.
Und Ich liebe es, also ich mag Cisco von einfach, ne, ich bin großer Deep Space Nine-Fan auch. Und ich gewinne zwar aktuell noch gegen meine Frau, die mit einem sehr starken PK auftritt, aber ich habe da noch nicht, immer noch nicht die Feinheiten raus, habe ich das Gefühl. Also ich möchte da immer was mehr rausholen.
Der ist auch tricky. Der ist vor allem tricky, weil du musst, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ist okay, glaube ich. du musst halt für irgendeine Mission musst du, ich glaube, 2 oder 3 Bajoraner im Spiel haben, also mit den Karten, mit dem Merkmal Bajoraner.
Das ist ja noch einfach. Und das ist die erste Mission, die ich schaffe.
Ja, weil du musst aber das Tiere bremst ausgehen. Dich. Das bremst dich. Eigentlich solltest du nämlich das Volk der Bajoraner, was du ja auch besitzt, würdest du möglichst schnell wegwerfen.
Ja.
Dass du das
ich
nicht
beame immer das ganze Volk auf Deep Space Nine, damit es dann ausliegt, ne?
Ja. Okay. Aber nee, ich spiele das tatsächlich so, ich schmeiß das aus dem Spiel raus und dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, bajoranische Karten zu bekommen und die sind irgendwo in einem der Decks versteckt. Eigentlich manövrierst du dich damit in eine Sackgasse, aber wenn du dann ganz, ganz schnell durch dein Deck durchgehst, dann kommst du nämlich zu diesen 2 Orbs, zu diesen Drehkörpern. Ja. Mhm. Und die haben nämlich ja diesen Joker, diesen Wildcard.
So magst du das. Ah, das ist natürlich clever.
Damit hole ich mir dann hintenrum wieder die ganzen Missionen rein. Und also ich fahre voll drauf ab, in dem Deck einfach alles zu machen, um so schnell wie möglich ganz häufig durchzukommen, um dann die beiden Drehkörper zu kriegen.
Ja, okay.
Und wenn die da sind, dann kannst du nämlich dann eröffnen sich dir auf einmal Kombo-Möglichkeiten, wo du irgendwie 8, 9 Karten pro Runde ziehst.
Und wir machen einfach das Spiel schnell Strategy durch. Corner mit Hesi.
Genau.
Warum bringe ich, also Austrian Board Gamer mal als Shoutout hat auch eine tolle Rezi gemacht zu Star Trek Captain's Chair, wer den YouTuber kennt, sehr, sehr sehenswert, können wir wahrscheinlich mal in die Shownotes packen, richtig cool, guckt euch das mal an, da war da auch ganz ekstatisch von dem Spiel geschwärmt, genau. Das hat mich natürlich als Redakteur des Spiels persönlich sehr gefreut.
Genau, es gab noch ein paar andere schöne Rezis. Also einmal in der Spielbox gab es noch eine Rezension zu Leviathan Wilds. Das hat der Daniel Wüllner sehr schön gemacht. Wir hatten noch eine Rezension bei Board Game Monkeys auf dem Blog zu Dead Cells, die sehr cool war. Und bei Brett und Pet, ist auch ein Blog, gab es eine sehr schöne Rezension zu One-Hit Heroes und Dead Cells. Das hat dem Christian auch beides sehr gut gefallen. Ja. Der hat übrigens auch noch eine Rezension zu Horologium gemacht, beziehungsweise zu der englischen Version. Das hat ihm auch recht gut gefallen.
Ja, also ich muss ja sagen, er hat, um Dead Cells mal rozuholen, ne, der hat ganze 9 Punkte gegeben mit dem Award für leichten Zugang. Das fand ich richtig toll. Und er sagt nochmal, also seine Tagline war so, für Feierabendrunden ein Knaller und dadurch großer Dauerbrenner seit Monaten. Und das ist so dieses Schnelle mit diesem spürbaren Machtgewinn. Er sagte auch, das fand ich so schön, dass man erst lernen muss, dass sozusagen dieser Fortschritt über den Tod kommt, ne? Also, dass der Tod hier nur der Pausenbildschirm, sagt er, für den Neustart ist und kein Schlag in die Motivationsgrube. Das fand ich richtig gut. Und er sagt es auch, ne, der Fortschritt mit den programmierten Kämpfen, das ist richtig cool, brutal reduziert, sagt er, und maximal spannend. Und das, so haben wir das ja auch wahrgenommen. Also als ich das mit meiner Frau durchgespielt habe, war das, wir sind einfach so hängen geblieben an dem Spiel. Das ist schon mega.
Ja.
Ja.
Ich hab mal eine Spielerunde von dem Spiel gesehen, die sind ein bisschen sehr verkopft rangegangen und haben nachdem sie das erste Mal gestorben sind, haben sie erstmal so 5 bis 10 Minuten drüber gesprochen, warum sie jetzt gestorben sind und was sie hätten besser machen sollen. Und dann waren sie sich nicht sicher, haben wir jetzt richtig gespielt, haben wir irgendwas übersehen, ist das wirklich so schwer? Und ich bin dann tatsächlich mal zum Tisch rübergegangen und habe gefragt, was gerade so das Problem ist, und dann haben die das so erläutert, und dann meine ich so, Leute,
kloppt jetzt mal 4-5 Partien hintereinander durch, also sterbt jetzt mal 4-5 Mal, dann seht ihr schon, was der Sinn des Spiels ist. Also redet jetzt nicht zu viel drum, warum ihr einmal nicht zum Boss gekommen seid.
Ja.
Und dann hat's auch langsam Klick gemacht. Da war so ein bisschen vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Und dann ist das auch cool. Also man muss halt irgendwie, man muss wissen, was das Spiel möchte. Ne? Man darf da nicht rangehen wie bei so einem Too Many Bones. Wir müssen jetzt zum Boss kommen und dann den Boss besiegen. Das ist genau. Ja, ich fand das auch sehr schön, wie Christian das beschrieben hat. Das war genauso on point. So hätte man das eigentlich auch auf die Schachtelrückseite schreiben können.
Naja, also wir haben da schon hingeschrieben, dass der Tod dazugehört, ne? Also, und dass man dadurch Fortschritt macht, aber ja, ist wie gesagt, Kommunikation über Spiele und was sie haben wollen. Wenn es da den Masterplan gäbe, der immer funktioniert, dann hätten wir es, glaube ich, einfacher, oder? Als Verlag.
Ja. Ja.
das wäre schön. Ja, wir wollten aber jetzt als großes Hauptthema im Schreibtischblick über die anstehenden Frosted Days sprechen, denn das hier ist, ich habe mich schon gefragt, ist das der letzte Schreibtischblick vor den Frosted Days? Nee, wir haben doch theoretisch an diesem Freitag einen, wo die Frosted Days sind, ne?
Genau, da müssen wir uns mal überlegen, ob der so stattfindet oder ob da vielleicht anders stattfindet, aber lass uns mal sagen, das ist der letzte Podcast vor dem Tag, an dem die starten. So können wir es faktisch korrekt ausrechnen.
Ja, also das, ich glaube, wir können wieder sagen, als allererstes, also bevor ich dann auch mal ein bisschen das Wort an dich gebe. Also sie sind vom 27. bis 29. März. Schreibt euch das hinter die Ohren, auf die Augenlider, alles was möglich ist, damit ihr euch diesen Termin einprägt.
Das ist ein Freitag bis Sonntag.
Ihr seid Freitag bis Sonntag, genau. Und am Freitagabend haben wir schon die Uhrzeit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder 19 Uhr.
Es ist 19 Uhr, genau. Um 19 Uhr werden wir beginnen. Und genau, wir beginnen mit einer großen Neuheitenshow. In dieser Neuheitenshow wird man mehrere Sachen sehen. Nämlich, wir reden einmal über alle Spiele, die jetzt 2026 noch rauskommen. Da sind viele Spiele drin, die ihr schon kennt. Solche Sachen wie zum Beispiel ein Paper Tales und ein Horologium und ein Wuselige Wiesen. Das wird da alles auch mit drin sein. Also ihr kriegt einmal einen Rundumschlag. Was sind die Neuheiten des Jahres, was alles kommt? Und da sind aber natürlich auch noch ein paar Dinge drin, die wir noch gar nicht angekündigt haben. Also ihr werdet in dieser Neuheitenshow auch ganz exklusiv zum ersten Mal von kompletten Neuankündigungen hören. Und vielleicht, also ich zähle gerade im Kopf durch, es sind auf jeden Fall eine Mehrzahl an Spielen. Ich möchte jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es sind mehrere Spiele, die komplett neu sind und die auch sehr, sehr hot sind teilweise. Ich möchte das jetzt so diplomatisch ausdrücken für Menschen, die Boardgame-Geek nutzen. Genau, und für ein paar dieser Sachen wird es auf jeden Fall auch schon direkt Vorbestellaktionen geben an diesem Wochenende. Das ist natürlich dann immer eine sehr, sehr coole Sache, wenn wir sagen können, hier, wir sind da schon so weit, dass wir euch das schon direkt anbieten können. Das hatten wir letztes Jahr ja auch schon mit Rebirth Aquatica und so. Darüber hinaus, unabhängig davon, dass wir vielleicht da irgendwie welche neuen Spiele vorbestellbar machen, wird es aber auch über das ganze Wochenende und auch noch ein kleines bisschen drüber hinaus allgemein sehr gute Angebote bei uns im Webshop geben. Also, wenn ihr bestimmte Bestandsartikel von uns etwas günstiger haben wollt oder vielleicht sehr coole Bundles sehen wollt, die es in der Art noch nicht oder nur eingeschränkt gab, dann ist das definitiv auch das Wochenende, wo ihr da mal reinschauen solltet. Und zwar nicht nur in unseren Webshop, sondern wir werden auch ein paar Goodies und ein paar Blitzangebote und so vereinzelt kleine Gimmicks und Goodies in die Livestreams einbauen. Also es lohnt sich auch tatsächlich, den Livestream am Wochenende aktiv zu gucken, weil auch da kann man dann vielleicht, wenn man an der richtigen Stelle reinguckt, auch noch mal einen kleinen Vorteil abgreifen, sag ich mal.
Ja, letztes Jahr, jetzt zu sagen, gab es immer Sonderangebote. Wir haben letztes Jahr die Kirschen von Rosa wenn man nicht die Kirsche von der Rosa verlost. Die Anna hat Kirschen gemalt, so wie von uns allen. Das war ja so der große Kicker. Letztes Jahr konnte man quasi selbstgemalte Kirschen ergattern. Es wird auch wieder was geben von besonderen Dingen.
Genau.
Genau. Was auch.
Ich habe da letztens nochmal mit Daniel drüber gesprochen. Ich komme da nicht mehr drauf. Irgendwas, was sich auf Kniffel reimt.
Spannend.
Ja.
Ich habe mir auch sagen lassen, wir machen ja seit ein paar Jahren, ich glaube seit 4, gibt es an den Frosted Days immer Geschenke. Geschenke, die wir rausschicken an zwei quasi Arten von Leuten. Wir wollen uns bedanken bei unseren Fans. Das ist Teil der Frosted Days. Also das ist auch ein Thank-You-Event, wenn man so möchte. Und da gibt's oder gab es auch in der Vergangenheit immer Geschenke. Und zwar an die Leute, die uns besonders unterstützen auf Discord. Also Leute, die in den Regelfragen Channels ganz viel Regelfragen beantworten, die so ein bisschen die Community mit moderieren oder besonders aktiv schreiben, einfach sich viel einbringen. Und das sind wertvolle Pfeiler der Community bei uns. Und die werden von uns angeschrieben in den nächsten Wochen vor den Frosted Days. Und wir quasi wollen dann eure Adresse wissen, damit wir euch was zustellen können. Und wir werden auch wieder Leute raussuchen, die bei uns im Shop besonders viel einkaufen, die uns also direkt unterstützen und dadurch auch sichern, dass wir unsere Arbeit machen können. Auch für die haben wir in Vergangenheit auch diese Geschenke mit rausgeschickt. Wir haben schon mal, dass alle diese großen tischgroßen Spielematten gab es für alle schon mal mit den Frosted Days Logos. Wir hatten einmal unsere kompletten Merch-Pakete mit hier Rucksack und Flaschen und Pipapo letztes Jahr sozusagen in unserem Geburtstagsjahr. Und da möchte ich einfach ganz viele schöne Sachen wieder für euch haben. Deswegen wird demnächst bei einigen Leuten wieder eine E-Mail aufschlagen. Und dann bedanken wir uns wieder bei euch mit was Schönem. Also nicht nur für die Leute, die live zu gucken, sondern die Leute, die uns das ganze Jahr unterstützen natürlich, bekommen von uns wieder ein Dankeschön. Das ist einfach, das gehört für mich mit dazu, damit ich euch auch sagen kann, Mensch, ohne euch gäbe es uns hier nicht, ganz wortwörtlich.
Genau, da kann ich auch schon mal sagen, das wird auf jeden Fall auch Dinge enthalten, die exklusiv sind und in der Art halt auch limitiert. Also die man nicht unbedingt bei uns im Webshop kaufen kann oder so, sondern so ein klein bisschen was custom-made.
Ja.
Genau. Was wir noch planen, also es gibt noch ein bisschen Entertainment-Kram drumherum. Es wird wieder Quiz-Formate geben. Dieses Mal allerdings auf eine Art und Weise aufbereitet, dass ihr im Chat auch quasi direkt mitmachen könnt, also als der Chat, als eine Stimme. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch witzige, ungewöhnliche Frageformaten geben, die sich, ich sag mal, nicht dadurch lösen lassen, dass ihr etwas googelt. Genau. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine witzige Sache. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch, im Chat anwesend zu sein. Ansonsten für euch zu Hause, wir organisieren nebenbei auch noch ein Solstice-Turnier auf Boardgame Arena. Wir wollen mal gucken, ob das gut ankommt. Wenn das gut ankommt, dann werden wir sowas wahrscheinlich auch noch häufiger machen, weil Solstice ist nicht das einzige Spiel von uns, was es ja auf Boardgame Arena gibt. Da gibt es schon noch ein paar andere. Mit Solstice probieren wir das erstmal. Da gibt es natürlich auch für die Leute, die da gut abschneiden, auch noch mal etwas Besonderes als Belohnung.
Jawohl.
Genau.
Wenn man was gewinnt bei einem Turnier, muss man was gewinnen bei einem Turnier, ne?
Korrekt. Und wir sind aber jetzt dieses Jahr gar nicht alleine da, sondern es gibt auch Gäste. Zu dem einen Gast kann ich was sagen und zu dem anderen Gast sollte wahrscheinlich Ben er was sagen. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem ersten Gast. Und der erste Gast ist nämlich auch ein Ben.
Das wird spaßig, du, ich sag dir.
Ja, das wird auf jeden Fall gar nicht verwirrend. Aber ein anderer. Und zwar der Ben von Brettspielblog. Benjamin Türk. Und der, den werdet ihr nachher hier im Podcast auch nochmal sprechen hören mit mir. Da reden wir über alles Mögliche und das, was er so tut. Falls ihr den nicht kennt, hört da nachher auf jeden Fall auch mit rein. Und die zweite Person, die kommt, ist der Basti. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn der Basti, dann kann ich euch sagen, das ist der Basti von Spielama. Und jetzt sind aber alle Menschen, die jünger sind als 85, fragen sich, was ist denn Spielama? Das ist ja irgendwas Antikes, von dem ich noch nie gehört habe. Und da wird Ben, unser Brettspiel-YouTube-Archäologe, jetzt quasi sein Wissen über Spielama kundgeben. Ben, was hat es denn mit Spielama auf sich? Was ist das? Ja,
in einem Land, in einer fernen Galaxis oder so ähnlich, in einer weit entfernten Zeit, habe ich ja Spielama gemacht, eine Webseite über Brettspielrezensionen, zusammen mit einem Menschen namens Basti. Und ja, Basti und ich haben am Spielama betrieben und haben da ganz viel über Spiele gesprochen. Und Basti war, seitdem er bei Spielama aufgehört hat, nicht mehr aktiv. Also er hat nichts mehr gemacht und auch keinen Content aufgenommen oder so. Und extra für mich, sagt er, kommt er aus der Versenkung. Und wir machen mal so ein bisschen Spielama-Revival und zocken zusammen vor der Kamera.
Ja, das ist doch cool. Und ihr werdet dann natürlich auch zusammen, also ich will einmal, mindestens einmal, möchte ich, dass du, Basti und Ben nebeneinander sitzen, weil du hast mir nämlich auch ein prähistorisches Video gezeigt vom Brettspiel-Event auf der Burg Stahleck, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, da waren Basti und ich.
Genau.
Und dann kam jemand dazu. Da saßen wir wie die zwei bei der Tanke auf einer Mauer. Und dann kam so ein ganz junger, auch, also wir übrigens, Basti und ich schauen da aus wie 12, ne? Auf diesem.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Und ja, dann kommt so einer dazu. Der heißt Ben und hat einen frischen YouTube-Kanal gemacht, weil er gesagt hat, ich möchte auch gerne über Brettspiele YouTube-Videos machen und setzt sich dazu, so ganz still und leise und sagt nichts. Also genauso, wie wir Ben natürlich nicht kennen.
Ja.
Und das ist ein ganz vorzügliches Video. Wir werden natürlich dann auch sicherlich dieses Bild noch mal einblenden, wenn wir das machen. Ja. Damit wir sehen, wie hervorragend wir nicht gealtert sind.
Ja, das ist, ich finde, dass euch da nebeneinander zu sitzen, ist absolut, zu sehen, ist absolut großartig. Also ihr seht ihr aus wie ganz normale Menschen. Aber wenn man Menschen hauptsächlich im Erwachsenenalter kennt und dann so alte Videos sieht, das verzerrt so ein bisschen den Blick. Ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war, cool, ihr Geeks seid ja komplett kreidebleich. Seht aus, als ob eure Mutter euch gerade angerufen hat und gefragt hat, ob ihr den Anorak denn auch anhabt und ihr gleich irgendwie aus eurer Bauchtasche eine Capri-Sonne rausholt.
Ja, ungefähr so, ja.
Ja, das ist schon, ja, also wie du schon sagst, ihr seht aus wie 12, das ist schon, ja, das, wenn man euch kennt, schon ein cooles Video.
Es gibt, also ich sag dir, wie es ist, ne, ich bin ja nicht so der Fan von Altern, wer ist das, ne, aber dieses Kopfbild, ne? Also wir waren da, was war, ich muss ich da gewesen sein, 24, 25, sowas in dem Dreh. Und du denkst, na ja, da bist du schon auf der Hälfte zu 30, ne? Du bist erwachsen, ne? Und wir sehen wirklich aus wie 15, also 12 ja, vielleicht nicht geschrieben, ja, ja. Aber es ist wirklich krass. Also ich war schockiert. Das ist schon ein bisschen verrückt. Also Basti hatte da schon zu Ende studiert und war schon fertiger Lehrer. Kind unterrichtet Kind. Also das ist echt irre.
Ja, ja, das wird auf jeden Fall spannend, das nochmal im Vergleich zu sehen und wenn ihr dann da im Livestream nebeneinander sitzt, vom Leben gezeichnet im Vergleich dazu.
Es ist wirklich so.
Ja.
Ja.
Ja. Genau, und es wird auch zwischendurch, wird es auch immer noch mal so, wir haben noch so einen Spieler zwischendurch. Da werden wir nächste Woche auch so ein paar Teaser noch zu rausbringen. Wir werden Gastbeiträge haben, auch von Leuten, die ein bisschen außerhalb der Brettspielbubble sind. Also die mehr so im Rollenspielbereich sind, mehr so im Videospielbereich, wo wir auch so ein bisschen drüber sprechen, wie so die Verknüpfung zwischen Brettspiel und anderen Nerd-Kulturen so ist. Und eine Sache, die ich noch nicht ganz bestätigen kann, aber vielleicht haben wir auch noch einen Designer, der etwas über sein Spiel abnördert.
Das wäre sehr schön.
Ja. Genau. Das ist so ein Rundumschlag, was wir da vorhaben. Es gibt dazu auch eine Landingpage. Ich habe die schon gesehen. Ich will die jetzt noch nicht nennen, weil ich Johannes nicht gefragt habe, ob die schon final ist. Aber ihr werdet auf jeden Fall die Landingpage, wenn sie final ist, werdet ihr die überall sehen können. Und wahrscheinlich auch in unserem Blogpost und auf Discord und überall ist es dann verlinkt. Genau. Und dann haben wir aber auch schon den April. Und im April passieren auch noch ein paar Sachen. Und vor allem Ende April, vom 24. bis zum 26. April, ist die Spieldoch in Dortmund. Und auf der Spieldoch in Dortmund, ich würde euch jetzt gerne sagen, was wir da alles zeigen. Aber um ehrlich zu sein, das sind Sachen, die wir teilweise auch erst bei den Frosted Games, Frosted Days ankündigen. Deswegen möchte ich euch noch gar nicht ganz genau sagen, was es da gibt. Aber ihr werdet auf jeden Fall einen ersten Blick auf Neuankündigungen und Neuheiten werfen können. Und in der Spieleausleihe werdet ihr so die gängigen und großen aktuellen Titel aus unserem Verlagsprogramm sehen können. Wir haben jetzt tatsächlich endlich mal wieder auch Endeavor dabei, nachdem im letzten Jahr wir es timingtechnisch immer so gut hingekriegt haben, dass wir auf Messen selten ein Endeavor hatten, weil wir immer zwischen Printruns waren.
Das stimmt.
Dieses Mal gesichert, dass wir ein Endeavor da haben.
Wir haben auch noch Star Trek Captain's Chair da, das weiß ich, weil wir heute ein paar wenige noch quasi reserviert haben, die wir rausgenommen haben, damit sie euch auch live dort verkaufen können. Es hatte sich jemand auf Facebook gefragt, ob wir auch ein paar Doggo-Erweiterungen mitnehmen können, also auch so ein paar Promos mit dabei haben. Kannst du dazu was sagen?
Ich habe noch gar nicht eingeplant, was wir alles dabei haben werden, aber Promos mitnehmen ist in der Regel eigentlich nicht nur möglich, sondern auch immer mit eingeplant. Jetzt muss ich mal eben überlegen, hatten wir Doggo überhaupt schon mal? Nein, denn wir haben One-Hit-Heroes erst in Essen gehabt. Auf der Spielwiesen hatten wir es vielleicht schon da. Da war ich gar nicht da.
Genau, also sicherlich wahrscheinlich nicht.
So oder so.
Leute haben mich auch gefragt, ob wir auch Robins Leviathan Wilds Promo mit dabei haben werden.
Ja, okay. Ich sag jetzt mal, ich merke mir das. Wenn ich die Bestellung aufgebe an Dingen, die wir da haben, dann gehe ich halt auch immer die Promos durch. Die beiden Titel habe ich jetzt im Kopf. Wenn ich das Gefühl habe, wir haben ausreichend davon da, dass wir die auf Messen mitnehmen können, dann nehme ich die natürlich auch mit. Dann würde ich jetzt einfach schon mal sagen, ja, dann haben wir auch die Doku-Promo da.
Das freut mich gleich. Sicherlich gibt es auch noch mal Angebot. Wir haben übrigens, das können wir noch sagen, auch wenn es jetzt gerade mit der Promo vom Robin bei Leviathan Wilds, die ihr euch wirklich unbedingt geben müsst, wenn ihr Leviathan Wilds habt. Und wenn ihr Leviathan Wilds nicht habt, dann solltet ihr euch fragen, warum habt ihr Leviathan Wilds nicht? aber die guckt euch wirklich die Promo an. Und wir haben noch Holzplättchen-Upgrades und Deluxe-Zubehör da. Das ist vorrätig. Uns haben mich Leute gefragt, ob wir das noch nicht wieder beworben haben. Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Wir haben, das war eins, was wir über die Jahre sozusagen in der Inventur sind die schlicht und ergreifend wieder aufgetaucht. Also Mutationen nicht, die sind tatsächlich aus. Die werden erst mit dem Reprint wiederkommen. Aber sowohl das Leviathan Wilds Deluxe Upgrade als auch das Leviathan Wilds Holzpäckchen Upgrade sind beide aktuell verfügbar. Also nicht nur können wir die auf Messen mitnehmen für ein tolles Angebot zusammen mit Leviathan Wilds, wo wir noch ein paar wenige da haben, sondern ihr könnt die auch jetzt im Webshop kaufen. Wir sollten es vielleicht noch mal separat rausschreiben. Das ist ja eine sehr junge Entwicklung. Weil im Zweifel, wenn die, vielleicht sage ich gerade Bullshit, und im Zweifel macht Johannes das in den Newsletter, dass die wieder da sind und dann, wupps, sind sie weg. Aber wir haben es auch noch im Discord noch nicht beworben und auf WhatsApp. Also das sollten wir auf alle Fälle noch mal sagen.
Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall auch schon mal gesagt.
Jawohl.
Gucken wir mal, wie lange die noch halten. Wenn sie lang genug halten, dann würde ich die natürlich auch mitnehmen zur Spieldoch.
Apropos, du sagtest die Landingpage, also ich glaube, die Landingpage ist schon online. Also zumindest kann ich da draufklicken.
Ja, das ist doch schön.
Doch, hübsch.
Dann
ist auch schön, dass sie einen eigenen Punkt hat. So findet man sie so einfach. Das,
oh ja, jetzt, wo du das sagst, sie ist, wenn man auf unsere Homepage geht, oben einfach auf Frosted Days 26 klickt.
Ja, und sehr unser Logo intuitiv. Hat sich auch ausgetauscht in das Frosted Day Logo. Da könnt ihr auch draufklicken und dann kommt ihr ebenfalls auf diese Landingpage.
Perfekt. Super. Ja. Oh. Ben, dann wäre das schon mal unser Überblick gewesen, was gerade so bei Frosted Games passiert.
Ja, also ich bin jetzt ja gespannt auf deine Interviews.
Ja, und genau, wenn ihr noch mehr Content hören wollt, dann bleibt einfach dran. Ich habe hier jetzt den Daniel Utendrup sitzen. Hallo Daniel.
Hi Stefan.
Und ich habe mir gedacht, ich rede mal mit dir so ein bisschen darüber, was du machst und wo du so herkommst und was deine Verbindung zu Frosted Games ist, weil viele dich wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, weil du immer nur so ein bisschen im Hintergrund für uns Dinge tust. Und zwar momentan recht viele Sachen, die mit Ship Theory Games zu tun haben. Und du hast doch in der Vergangenheit schon für uns Ship Theory Games gemacht. Und du hast auch eine Vergangenheit mit Frosted Games sozusagen. Magst du vielleicht mal erzählen, was es da alles so auf sich hat?
Ja, gerne. Das ist vor ein paar Jahren schon losgegangen. Da hatte Ben nach Leuten für die Redaktion gesucht und ich hatte mich da ziemlich spontan eigentlich für ein Volontariat beworben und wurde dann entsprechend auch eingestellt und bin dann für ein halbes Jahr nach Bayreuth gezogen und habe bei Ben die Basics des Redakteurseins gelernt. Und bin da direkt eingestiegen in die Arbeit an dem Too Many Bones Grundspiel damals. Und dann, auch da dran geblieben. Auch als das Volontariat dann vorbei war, habe ich dann als Externer die Reihe weiter mit betreut. Das habe ich mir dann aufgeteilt mit einem Redakteur, der intern sich um die Sachen gekümmert hat. Und ich habe dann für die Wave 2 und die Anfänge von Wave 3 die Übersetzung gemacht und die redaktionelle Betreuung, die haben wir uns dann so ein bisschen geteilt. Und seit ich wieder bei Frosted Games bin, habe ich mich dann mit der Wave 3, die quasi fertig zu machen, beschäftigt und bin jetzt an der vierten Welle schon dran. Und genau mit der fünften Welle soll dann die Reihe abgeschlossen werden.
Ja, cool. Und was hast du so dazwischen noch gemacht, außerhalb von Frosted Games?
Ich bin dazwischen beim Uhrwerk Verlag gelandet als Redakteur. Das heißt, ich habe mir noch mal einen komplett anderen Bereich angeguckt. Also in Richtung Pen and Paper Rollenspielen habe ich dann ein paar Reihen mitbetreut, unter anderem, weiß nicht, ob man das kennt, von einem schwedischen Verlag, Free League heißen die, gibt es das Wesen-Rollenspiel, großartiges Rollenspiel, und das Mutant-Rollenspiel habe ich mitbetreut. Und jetzt nebenher, weil ich für Frosted Games nicht in Vollzeit arbeite, mache ich noch so einen kleinen Nebenherverdienst bei Funtails, wo ich im Service tätig bin, die Seite noch mal ein bisschen kennenzulernen, aber auch so ein paar redaktionelle Tätigkeiten auch im Bereich Lokalisierung tatsächlich mitzumachen. Genau.
Ja, cool. Mutant war bei Uhrwerk Verlag. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es da eine deutsche Version von gab. Da habe ich sehr viel von, tatsächlich. Ja. Das fand ich auch, also da gibt's ja so verschiedene Reihen, auch Genlab oder so, wo man dann so mutierte Tiere spielt und dann irgendwas mit Robotern und wilde postapokalyptische Welt. Das fand ich ja immer sehr cool, weil da zwischen den einzelnen Rollenspiel-Sessions noch sowas wie Minigames waren, wo man dann seine Basis ausbauen muss und so. Und das war so immer sehr brettspielmäßig, fand ich.
Ja. Das hat die Rollenspielerfahrung auch in all diesen Systemen, die auf dieser Year Zero Engine basieren, hat es nochmal auf ein neues Level gehoben, weil man auch bei Wesen, so ein Rollenspiel, das im mythischen Norden spielt, bei dem man so Wesen, also übernatürliche Kreaturen jagt, auch da baut man sich sein Hauptquartier aus und hat quasi diese Zwischen-Sessions, und das hat mir auch ziemlich gut gefallen immer an den Reihen.
Ja, cool. Genau, und Funtails, daher kenne ich dich tatsächlich das erste Mal, als ich dich getroffen habe, das war mehr oder weniger zufällig, auf der Hildesheim spielt, einer sehr schönen kleinen Spieleveranstaltung, die immer in einer Gesamtschule stattfindet. Und da waren nämlich in einem Klassenraum, der war dann geteilt zwischen Frosted Games, Funtails und Deep Print Games. Und da bist du nämlich für Funtails auch da gewesen.
Richtig, und genau.
Ich kannte dich noch gar nicht und du hast mir dann so ganz nebenbei erzählt, dass du ja auch bei Frosted Games schon mal was gemacht hast. Ja,
ja,
das war,
ich erinnere mich.
Witzige kleine Welt.
Das stimmt. Ja, so begegnet man sich immer und immer wieder.
Ja, genau. Ja, super. Und du arbeitest jetzt gerade an den Too Many Bones Sachen. Kannst du da mal so einen kurzen Einblick geben, wohin da so die Reise geht, was da noch so alles kommt und in welcher Reihenfolge und alles halt?
Gerne. Genau, aktuell ist die Arbeit an Too Many Bones so ein bisschen Wave 3 Nachbearbeitung, die ist ja jetzt erschienen. Und parallel dazu findet jetzt die Arbeit an Wave 4 statt, die auch schon relativ weit fortgeschritten ist. Das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Das heißt, wir haben da einmal die deutsche Version von Splice and Dice. Das haben wir auf Deutsch Nobs Genlabor genannt, mit dem, ich glaube, sehr beliebten Anti-Gearlock Nobulus, der seine finsteren Experimente in seinen Laboren durchführt. Und mit Splice and Dice kommen nicht nur neue Tyrannen, denen man sich stellen kann, sondern auch noch ein komplett neuer Spielmodus, bei dem man sich seinen eigenen Tyrannen erstellen kann, gegen den man dann am Ende auch antreten kann. Also ein ziemlich cooler neuer Spielmodus. Dazu haben wir uns entschlossen, den Automaton of Shale, zu Deutsch den Schieferautomat, zu machen. Beziehungsweise nicht das komplette Set, sondern das Gameplay-Set. Das heißt, es wird nicht dieses große, wie heißt das, dieses Aufklappbuch.
Genau, das ist so ein 3D-Aufklappbuch eigentlich im Original, ne?
Genau, das werden wir nicht machen, sondern wir haben uns entschieden, das Gameplay-Set dafür rauszubringen. Das heißt, es ist so eine Art Mini-Kampagne mit einem Endboss, dem namensgebenden Automaton of Shale, den man dann am Ende gegenübertreten kann, inklusive Begegnungen, Kampagnenkarten und solchen Sachen. Ein paar Promos sind mit dabei und da kann ich vielleicht schon mal auf eine Frage eingehen, die uns jetzt schon ab und zu gestellt wurde, nämlich zu Aus der Tiefe. Da befindet sich so ein mysteriöser zusätzlicher Chip drin und vielleicht kann ich schon mal so viel verraten, es wird eine Promo mit Wave 4 geben, mit der ihr ein paar Sticker für diesen Chip bekommt. Und damit könnt ihr den vielleicht in einen super krassen Fiesling verwandeln, den ihr dann in einem Gefecht herausfordern könnt.
Super krasser Fiesling-King, spannend. Das klingt, als ob der irgendwie doppelt so stark wäre wie ein 20-Punkte-Baddy.
Doppelt so stark wie ein 20-Punkte-Baddy? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das wär ja komplett krass. 40-Punkte-Baddy, das kann man sich ja...
40 Punkte?
Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee. Halte ich auch für ein Gerücht.
Okay. Cool, aber das heißt, wenn man jetzt aus der Tiefe aufmacht und da ist so ein Chip mit so auf beiden Seiten so einer Wassergrafik drauf, dann sollte man den nicht wegwerfen.
Auf
oder seinen
keinen
Hund
Fall.
Als Kauspielzeug geben, sondern Aufbewahrung für die Zukunft.
Genau. Das wäre eine gute Idee.
Perfekt. Super. Und nach der Wave 4, was erwartet uns da noch?
Wave 5.
Okay, das war jetzt eine Überraschung.
Kein Problem. Mit der fünften Welle kommt das dritte Grundspiel raus, Unbreakable, unkaputtbar, wo es dann in thematisch weitergeht in die Höhlen unter Daelor und wo Lava ins Spiel kommt und da wird dann The Floor is Lava bei Too Many Bones gespielt, mit einer kleinen Mini-Erweiterung, wie das jetzt üblich ist, auch schon bei den Vorgängern gab es ja 40 Days und 40 Waves und mit Unbreakable kommt jetzt 40 Caves dazu. Also nochmal mehr Herausforderungen, zusätzliche Gegner, zusätzliche Begegnungen und Loot und solche Sachen. Und zusätzlich bringen wir dann noch drei Gearlocks mit der letzten Wave raus. Das ist einmal Carcass und dann haben wir Polaris und Static. Ich glaube, da habe ich sie richtig zusammenbekommen. Und eine weitere Erweiterung gab es noch, nämlich die Rage of Tyranny Erweiterung. Passend zu Age of Tyranny, was ja der Kampagnenmodus ist, gibt es auch da nochmal mit Rage of Tyranny die Möglichkeit, die Tyrannen, die im Laufe der Zeit noch so dazugekommen sind, noch herausfordernder und noch krasser zu machen.
Cool. Das klingt alles sehr, sehr cool. Die letzten drei, also die letzte Wave, die du erwähnt hast, die habe ich auch noch gar nicht im Englischen gespielt. Da kenne ich mich noch gar nicht so richtig mit aus. Das muss ich noch mal nachholen irgendwann. Wie ist das eigentlich bei dir? Bist du privat auch ein Too Many Bones Fan? Also ist das was du auch in der Freizeit mal auf den Tisch legst?
Ja, definitiv. Ich muss zugeben, dass ich Too Many Bones erst kennengelernt habe, als ich tatsächlich auch mit der redaktionellen Arbeit daran begonnen habe. Das heißt, vorher war ich noch gar nicht so in dem Spiel drin, was ja wirklich auch eine Menge Tiefgang so mitbringt. Aber seitdem kommt das regelmäßig auf den Tisch, ja. Also in diversen Spielrunden, auch auf öffentlichen Spieleabenden, wo man das mal mit hinbringen kann. Das ist schon ein viel gespieltes, viel geliebtes Spiel.
Cool, cool, cool. Und dann hatte irgendwer hatte noch mal nachgefragt, ob es auch sowas wie ein Riffle gibt oder ähnlich.
Ein Riffle?
Da hab ich aber nichts zu gefunden. Weißt du da irgendwas?
Ich habe den Namen irgendwie mal gehört, aber auch eigentlich nur, weil das im Discord ab und zu mal nachgefragt wurde. Aber was ein Riffle sein soll, weiß ich nicht.
Nein, das verwechselst du wahrscheinlich mit Kniffel.
Kniffel, da das nämlich, Spiel, ja.
Ja, stimmt. Da reden bei uns im Discord einige drüber. Häufig.
Ja, das ist ja auch nach wie vor eins der besten Spiele, die man so spielen kann.
Eins der meistverkauftesten. Tatsächlich. Ja,
das definitiv.
Muss also was dran sein. Okay. Schön. Daniel, ich danke dir vielmals, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Ich möchte dich auch gar nicht davon abhalten, weiter an Too Many Bones zu arbeiten. Und würde dir noch einen schönen Tag wünschen.
Danke dir, das wünsche ich dir auch.
Ciao.
Ciao.
Es ist nachts 1.42 Uhr an einem ganz gewöhnlichen Wochentag und ich sitze in einer Küche über einem Juwelier in Göttingen zwischen einem fast umfallenden Stapel Spiele und einer Dunstabzugshaube, auf der 10 Kingdom Death Monster Miniaturen stehen, und spreche mit Benjamin Türk über sein absurdes Leben in der wahrscheinlich bekanntesten Brettspielküche Deutschlands und was er dort so tut. Wir müssen uns allerdings beeilen, denn irgendwann gleich wird wieder die Waschmaschine anfangen und uns jäh unterbrechen. Hallo Ben.
Hallo. Klingt nach einem realistischen Szenario.
Genau, das ist nicht das, was jetzt tatsächlich wirklich hier passiert. Wir nehmen remote auf, aber es ist auf jeden Fall ein Stück weit dein Leben, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst, woher man dich kennen kann?
Genau, also ich bin, wie du ja gerade schon gesagt hast, Benjamin, komme aus oder wohne in Göttingen, komme ursprünglich aus Cuxhaven. Und ja, also ich hoffe, dass der ein oder andere mich schon kennen wird und auch die Küche schon mal zumindest per Kamera gesehen hat. Ich bin quasi Brettspiel-Rezensent, Reviewer, Veranstalter, falls man das so sagen kann. Und habe quasi, also das Hobby ist irgendwann natürlich zum Beruf gewachsen. Sprich, ich habe mal angefangen, wie das viele andere auch machen, mit ich mag Spiele, habe viele Spiele gekauft, noch mehr Spiele gekauft, viele Rezensionen gelesen, und irgendwann dachte ich mir, ach, das mit dem Rezensieren und Schreiben und so machst du eigentlich eh schon immer ganz gerne und jetzt hast du auch schon ein bisschen was gespielt und hab dann angefangen, selber Rezensionen zu schreiben. Irgendwann ging es dann los mit Videos und irgendwann war es dann quasi ja so, dass man auch gemerkt hat, okay, man kann da auch ein bisschen Geld mit verdienen. Das wurde dann irgendwie mit der Zeit immer so ein bisschen mehr, aber nie wirklich die Welt, sodass man dann irgendwann sich auch mal entscheiden musste, suche ich mir jetzt nach dem Studium irgendwas Richtiges, worauf ich so Halblust habe, oder mache ich irgendwas, also das weiter, wo quasi mein Herz für blüht, weil ich liebe einfach Spiele, ich liebe es zu spielen, mit Menschen zu spielen, finde es auch immer toll, halt Leuten Spiele zu empfehlen, die gut für sie sind, egal ob die mir gefallen oder nicht. Und da habe ich halt gesagt, gut, ich bleib da einfach mal bei, habe halt noch so meinen alten Keynote-Studentenjob nebenbei weitergemacht, den ich auch immer noch so quasi als Hobby mit ganz wenigen Stunden in der Woche habe. Und ja, mittlerweile mache ich halt primär YouTube. Ich veranstalte Cons und das ist so das, was ich so hauptsächlich mache. Und das ist natürlich sehr schön, das Hobby zum Beruf zu machen. Und es bleibt gleichzeitig noch Hobby, weil oftmals ist es ja auch so, dass Leute so ihr Hobby zum Beruf machen, aber es dann mehr Arbeit und Pflicht ist. Aber das ist bei mir, also natürlich ist es auch Arbeit, da steckt viel Zeit drin, das ist auch manchmal natürlich einfach sehr viel Stress, gerade so in der zweiten Jahreshälfte. Aber alles in allem mache ich halt das, worauf ich wirklich Bock habe. Und das Absurde ist ja in der Brettspielwelt, dass ich habe ja jetzt auch die Vorschau für 2026 neulich gemacht. Da hat Boardgame Geek gesagt, dass 2026 so 4.000 Spiele bisher angekündigt sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, selbst ich als jemand, der wirklich viel spielt, im letzten Jahr waren es 500, 30 Spiele, glaube ich, die ich auf dem Tisch hatte. Und ich kann auch nicht alle spielen. Das heißt, man kann sich auch schon so das raussuchen, worauf man selbst ein bisschen Bock hat, sodass es halt immer auch noch Arbeit ist, die sehr viel Spaß macht und die immer noch ihren Hobbycharakter ein bisschen, also auch stark noch beibehalten hat.
530 Spiele, wow, okay. Ich war ja schon mal bei dir zu Hause und ich weiß, wie dein Haus aussieht, also deine Wohnung von innen. Und einige Spielestapel haben, glaube ich, aus architektonischer Sicht schon tragende Wirkung in deiner Wohnung, also Funktion. Das ist ja tatsächlich so, deine Wohnung ist ja voll mit Spielen. Also wenn du 530 Spiele pro Jahr spielst, die müssen ja auch irgendwo sein. Die hast du ja nicht alle gleichzeitig da, aber das ist ja schon eine Menge, die bei dir steht. Also ich weiß, ich bin mal irgendwann bei dir reingekommen und da hast du gesagt, ja, hier, der Flur, rechte Seite, das ist das, was ich noch spielen muss. Und das war, ich würde vielleicht sagen, ein Drittel meiner Spielesammlung, die du da einfach liegen hattest. Weißt du, wie viel da so, also wie oft kommen bei dir Pakete rein und wieder raus, weil du behältst ja nicht alles?
Auf gar keinen Fall. Also die meisten Spiele, also ich bin natürlich neugierig auf Spiele, aber ich meine, das kennt ja jeder selbst, der eine große Spielesammlung zu Hause hat. Man kommt da gar nicht dazu, so viel zu spielen. Und wenn man das noch auf Review-Ebene macht, wo man ja noch mal doppelt und dreimal so viele Spiele bekommt wie die allermeisten, ich glaube, es wird trotzdem Normalos geben, die mehr Spiele im Jahr spielen und haben als ich. Aber man muss da, also ich kann und möchte die auch einfach alle gar nicht behalten, weil ich finde es immer schön, Spiele kennenzulernen, dazu was sagen zu können, die einordnen zu können, halt zu wissen, worum es geht, wenn darüber geredet wird, die auch Leuten empfehlen zu können. Aber ansonsten habe ich natürlich auch eine Sammlung von Spielen, die irgendwie da sind, die toll sind. Wir haben vor wenigen Monaten ja einen Klassiker-Monat gemacht, wo wir einfach einen Monat lang nur alte Klassiker gespielt haben. Und selbst da haben wir nicht mal ein Viertel meiner Sammlung, glaube ich, gespielt. Und das waren schon alle Spiele, wo wir gesagt haben, die würde ich, also die haben jetzt irgendwie alle ein- oder zweimal maximal gespielt, aber eigentlich lohnt es sich da bei jedem Spiel, die 4, 5, 6 Mal zu spielen und eigentlich noch häufiger. Und dann fängt man auch immer wieder von vorne an, rotiert durch. Also man braucht einfach nicht so viele Spiele. Aber natürlich bin ich ja auch passionierter Spieler, einfach neugierig auf viele Spiele. Deswegen möchte ich auch viele Spiele kennenlernen. Das hat sich bei mir ein bisschen verschoben in der letzten Zeit. Früher waren das halt wirklich sehr viele Rezensionsspiele, die so reinkamen. Das waren auch so, weiß nicht, ich kann es nicht abschätzen, 200, 300 pro Jahr vielleicht. Aber mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich halt ja in der Spieleburg, ist immer die Spieleabende, das heißt, da kann ich einfach schon mal sehr viel spielen ausprobieren, weil in der Spieleburg ist das Konzept, ne, so ein lokaler Spieleladen hier in Göttingen, dass die sehr viele Spiele auch einfach offen da haben, das heißt, du kannst da hingehen, dir das Spiel nehmen, dir die Rückseite angucken, sagen, oh, das sieht toll aus, kannst du es aufmachen, kannst du die Karten angucken, das Artwork, die Komponenten. Wenn jetzt nicht gerade Weihnachten ist, kannst du es sogar spielen da oder anspielen zumindest oder dir halt mit den Materialien erklären lassen. Und da kann ich mir auch einfach, weil ich da auch immer Weihnachten aushelfe und auch schon seit 15, 20 Jahren im Laden irgendwie mit verbandelt bin, auch offene Spiele mitnehmen, die dann halt hier zu Hause spielen, mit den offenen Exemplaren Videos machen. Ich kann einfach in der Spieleburg die Sachen spielen, in einem Gezockt-Format und drüber reden. Ich habe halt auch einen Freundeskreis. Viele werden das ja kennen, die jetzt hier auch zuhören, die vielleicht selber so der passionierte Vielspieler sind. Und die dann die eine Person sind in der Spielerunde, die immer die Spiele kauft. Und die ganzen Freunde spielen halt auch so mit. Das ist ja, glaube ich, bei sehr vielen der Standard. Und ich habe einfach das große Glück, dass mein Freundeskreis auch aus sehr vielen Vielspielern besteht, die sich einfach auch viele Spiele holen, die teilweise auch einen ganz anderen Spielegeschmack haben als ich. Oder einen, der ein bisschen abweicht von dem, was ich sonst so mag. Und die eben auch sich viele Spiele holen und dann eben auch einfach Spiele mit herbringen, die dann schon da haben. Ich habe einen Kumpel, sobald es einen neuen Kickstarter gibt, kriegt er, glaube ich, sofort eine Push-Mitteilung aufs Handy und guckt erstmal, was der höchste Pledge-Level ist und backt den gleich. Das heißt, ich habe auch einfach durch mein Umfeld die Möglichkeit, sehr viele Spiele zu spielen. Und deswegen ist das mit den Rezensionsexemplaren auch schon deutlich runtergegangen, weil ich meine, als man damit angefangen hat, war das klar, dass man sagt so, boah, ist ja schon cool, ich spiele viel, da muss ich vielleicht irgendwie weniger kaufen und hab dann irgendwie mehr Spiele. Aber irgendwann kommt halt auch so der Level, wenn man das halt auch schon so 10, 15 Jahre macht und einfach sehr viel spielt, dass man ja natürlich auch so ein bisschen gesättigt ist, man selber schon wirklich eine gute Sammlung hat, schon wieder viel aussortiert hat und ich mache das halt nicht der Spiele wegen, weil das war vielleicht anfangs vor 10, 15 Jahren mal so ein bisschen die Motivation, dass das ein netter Nebeneffekt ist, aber ich glaube auch, dass es den allerwenigsten Reviewern, und die auch schon länger dabei sind, dass die halt damit irgendwie jetzt so, oh, ich will irgendwie die ganzen Spiele einfach so haben, weil mittlerweile sind ja auch die meisten im Alter, wo man sich die ganzen Sachen einfach selber kaufen könnte und das auch in mancherlei Hinsicht einfach unproblematischer ist. Und darum ist das, also ich habe jetzt auch mittlerweile schon wieder, weil, wie gesagt, kleine Wohnung, dementsprechend nehmen Spiele auch einfach Platz weg und ich habe auch mit vielen einfach den Deal, dass die mir Spiele gerne irgendwie zuschicken können, ich denen das aber danach wieder zurückschicke und dann können die das an den anderen Reviewer weitergeben oder als Ersatzteillager nehmen, das ist dann einfach ein bisschen unkomplizierter, zumindest für mich und ich hoffe für die Verlage auch.
Ja, das klingt alles sehr sinnvoll und nachhaltig auf jeden Fall. Du hast da gerade deinen Freundeskreis erwähnt. Da fallen mir so Leute ein wie Flo und Karl und Vincent. Ich weiß nicht, wer da noch alles mit zuzählt.
Markus, Marcel, aber Flo und Karl sind doch schon so, ja, der und Vincent sind so die drei, die da auch am meisten mitmachen.
Genau, die sind ja auch jetzt auf deinem Kanal schon in vielen Formaten auch so sehr prominent irgendwie zu sehen. Wenn du die jetzt alle mal so ein bisschen kategorisieren müsstest, welche Art von Gamer die so sind, wer was?
Das ist ein bisschen schwierig. Was ist schwierig? Die sind alle nicht so die Partyspieler tatsächlich, also bei dem, was eher so kurzweilig ist, da sagen die meisten so, ja, spielen wir schon mit, aber muss jetzt auch nicht zwingend sein. Also gerade Sachen, wenn ich halt zum Beispiel Weihnachten arbeite, ich oft mal 2 Wochen in der Spieleburg und die Sachen, die ich da hauptsächlich empfehlen müsste oder wollte, weil das eben die Sachen sind, die, sag ich mal, so den normalen Kunden Spaß machen, die bekomme ich jetzt hier nicht so auf den Tisch. Das heißt, oder auch schon, die spielen die auch mal mit, aber das Herz geht in eher bei anderen Sachen auf. Also Karl ist da auch so ganz eindeutig die Welken Realms-Kategorie, ne? Muss halt irgendwie geil aussehen, tolle Miniaturen haben, dann holt es ihn halt ab. Am besten noch irgendwie ein Computerspielthema oder irgendwas mit Rollenspielen. Er hat ja selbst mittlerweile seit einem Jahr auch einen Rollenspielkanal und das sind halt so, also da muss einfach das Thema da sein und stimmen und es auch irgendwie cool aussehen. Dann holt es ihn auf jeden Fall schon ab. Dann sagt auch mal so, dass Expertenspiele gar nicht so sein Ding sind. Denkt sich dann immer trotzdem hardcore rein. Das ist für mich immer ganz nett, weil ich habe auch noch eine Freundin, die früher viel mitgespielt hat, die auch einen Doktor in Mathematik hatte und die, ne, sowohl Karl als auch sie, denken sich in Spiele von Anfang an total rein und optimieren das durch. Und wo ich vielleicht manchmal so 3-4 Partien brauche, weil ich das erstmal ganz locker kennenlernen möchte, sind die gleich von Anfang an voll drin. Und wenn wir danach eine Nachbesprechung machen, dann ist sie schon auf dem Level, die ich hätte, nachdem ich so 3, 4, 5 Mal dieses Spiel gespielt habe. Das ist schon immer ganz faszinierend. Und bei Flo ist es auch so, der ist ja auch mittlerweile, ich kenne ihn auch tatsächlich erst seit mittlerweile 6 Jahren. Und wenn du Flo sagst, dieses Spiel hat ein Regelheft, dann sagt er, oh, ja nett, gucke ich mir mal an. Und wenn du ihm sagst, es hat ein Regelbuch, dann sagt er, oh, jetzt kommen wir ins Gespräch. Also der mag es auch gerne, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist, schön verzahnt ist, wenn, ne, also irgendwie am besten noch individualisierbare Arbeiter, die irgendwie 1000 unterschiedliche Dinge können. Da geht ihm so das Herz auf. Das sind schon so Sachen, die ihn auf jeden Fall abholen. Und Krimispiele auf jeden Fall. Die mag er auch ganz gerne, was ein bisschen schwierig ist, weil Krimispiele gar nicht so das sind. Also es geht, glaube ich, ziemlich gut in der Branche, aber irgendwie so unter meinen Followern sind nicht ganz so super viele Leute, die Krimispiele total mögen. Deswegen macht er immer so Videos, die heißen dann so 6 super spannende Spiele. Und dann wissen die Leute gar nicht, was kommt. Und dann kriegen sie erstmal Krimispiele vorgesetzt. Aber wie gesagt, die spielt er auf jeden Fall auch leidenschaftlich gerne. Und bei Vincent ist es so, da darf es super, also historische Themen sind immer super und Spiele, die eine hohe Spielerinteraktion haben, wo du halt viel miteinander spielst, wo das Spiel dir auch so Co-World-Spiele zum Beispiel spielt er super gerne, wo das Spiel dir immer, also wo du Spielsituationen hast und es ist halt nicht so wie bei vielen Euros, wo du einfach auf Schienen geführt wirst, alle machen irgendwas und irgendwann macht das ein bisschen besser, kriegst dann die meisten Punkte, sondern wo du Situationen hast und du nachdenken musst, wie löse ich jetzt die Situation, welche Hebel gibt mir das Spiel und du auch manchmal um 3 Ecken denken musst, damit du siehst, ah, mit dieser Möglichkeit kann ich jetzt den Sieg noch verhindern oder mir das hier und hier sichern und wenn es ein historisches Thema hat, dann holt ihn das auch immer noch mal sehr ab. Deswegen ist auch da mal sehr empfehlenswert, ist die Livestreams zu gucken, wo Vincent und ich ein historisches Spiel spielen, weil er die ja meistens vorbereitet hat und er dann in der Regel auch noch ein bisschen was zum historischen Hintergrund erzählt. Und das ist natürlich immer ganz spannend, weil da kennt er sich dann auch immer ganz gut aus, zumindest deutlich mehr, als ich das tue oder auch als es der Einführungstext im Regelheft gibt. Und dann hat man da auch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und das ist auch ganz spannend, weil dann merkt man halt auch manchmal, wie gut so ein Spiel eigentlich wirklich ist, weil es halt das Setting, das Thema, das, was es auch so historisch darstellen will, wirklich mechanisch gut einfängt und das nicht nur irgendwie Kartentexte, die thematisch passen, sondern wirklich die Dinge, die da im Spiel passieren, auch gut dazu passen. Das ist natürlich bei jedem Spiel so, manchmal ist das Setting auch nur draufgeklatscht, aber gerade bei Spielen, die Vincent interessant findet, ist das in der Regel so, dass da schon wirklich irgendwas hintersteckt.
Ah ja, ich glaube, mit dem könnte ich mich auch sehr über meine meine GMT-Games-Sammlung hier unterhalten. Da habe ich definitiv einige interessante Titel für ihn dabei. Du hast da gerade auch schon mal was erwähnt. Also erstmal, ja, genau, euch so als Gruppe nimmt man ja in den letzten Jahren häufiger wahr, wenn man so deinen Kanal verfolgt, weil ihr auch mehrere Formate jetzt so zusammen macht. Mhm. Auch so, wenn ihr irgendwie Top-10-Listen oder Top-100-Listen macht, dann splittet ihr die auch immer auf in Flo, Karl, Ben zum Beispiel. Und dann nochmal Community auch nochmal. Genau, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass ihr da auch irgendwie so wie so eine Gruppe mittlerweile auftretet. Aber du hast gerade auch schon mal den Stream erwähnt, weil was ja deinen Kanal auch noch mal so besonders macht, ist der sehr hohe Anteil an Livestreams. Und nicht nur so sehr gut geplante Livestreams, sondern tatsächlich auch so sehr spontane. Man hat so häufig das Gefühl, wenn du abends um 23 Uhr noch mal irgendwie ein neues Paket aufmachst und dann sagst, so, ich lese mir jetzt noch mal die Regeln durch, dann wirfst du einfach den Stream an und dann kommt deine Community in den Livestream und guckt dir quasi dabei zu, wie du das Spiel jetzt lernst oder teilweise die Regeln liest und sie kommentierst. Wie ist es dazu gekommen, dass du so einen, ich sag mal, intimen Blick in dein Spielerleben irgendwie in deinen Kanal mit integrierst?
Ich glaube, 2016, also mittlerweile auch schon 10 Jahre, hat das angefangen, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, man könnte auch mal so einen Livestream machen, mit dementsprechend Ausrüstung dafür geholt habe und dann halt damit so angefangen habe. Das war dann auch so die Zeit, wo Terraforming Mars ja zum Beispiel rausgekommen ist und wir haben dann 2016 ist rausgekommen und 2017 war es auch immer so, dass wir gesagt haben, so, wir könnten das und das spielen oder Terraforming Mars und dann haben wir, glaube ich, 2017 80 Partien Terraforming Mars live gestreamt. Und ich weiß auch nicht, wie Leute Terraforming Mars spielen können ohne Livestream, gerade mit der Originalausstattung, weil wenn wir nicht ständig im Stream hätten zurückspulen können, wo jetzt welcher Cube genau lag, dann wären die meisten Partien wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber das war schon mal damals ein Benefit und das hat angefangen, das kam auch ganz gut so an in der Community, weil so in dem Maße, wie ich das jetzt seit 10 Jahren tue, macht das ja wirklich, ich kenne, glaube ich, niemanden in Deutschland, der irgendwie so viel livestreamt. Und das hat sich dann auch einfach so ergeben, weil ich hatte dann die Ausrüstung da. Ich habe gemerkt, so das Stream an sich macht Spaß. Die Leute, mit denen ich gespielt habe, waren da jetzt auch dabei und haben gesagt, so Stream ist kein Problem. Manche haben dann gesagt, so ja, also Stream können wir schon, aber vielleicht ohne Gesicht, weil ich will jetzt vielleicht auch nicht erkannt werden. Das ist ja auch vollkommen okay. Dann macht man da einfach die entsprechenden Webcams aus. So, ich hatte die damals auch noch gar nicht. Und dann war es auch eigentlich immer so, dass ich auch schon relativ früh gemerkt habe, das kommt an. Da gucken mal 10 Leute zu, mal 100, meistens so zwischen 20 und 40. Und ich könnte spielen und die Kamera nicht anhaben oder ich könnte spielen und die Kamera anhaben. Und es hat ja keinerlei Nachteile, wenn die Kamera nicht an ist, wenn es auch eben Leute gibt, die das unterhält. Und sei es nur 10, 20, 40, 50 Leute, ne, das ist ja auch schon durchaus eine Zahl. Ich meine, selbst beim Dice Tower gucken ja bei manchen Livestreams auch dann nur so 300, 400 Leute zu und die haben irgendwie 10-mal mehr Abonnenten als ich. Und dementsprechend ist immer so ein bisschen die Frage halt, ne, spielen und nicht die Kamera anhaben, aber schon. Der Vorteil ist eben auch immer, wenn man irgendwas auf den Tisch bringt, was jetzt auch irgendwie relativ neu ist, und das ist auch oftmals eine große Hilfe für uns, und selbst wenn es die totalen Nischenspiele sind, dann tauchen auf einmal Leute im Stream auf, die vielleicht auch noch nie da waren, die das Spiel aber auch gerade neu haben, auch schon gespielt haben oder einfach nur die Regeln studiert haben und die dann uns durchaus auch helfen können, wenn wir irgendwo mal eine Regel vielleicht falsch verstanden haben, irgendwas falsch handhaben, dann sagen die hier, achte mal da drauf und guck dir das hier mal an. Das ist auf jeden Fall eine super große Unterstützung. Und das ist so beides, ne? Also, da hilft die Community uns total. Ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber vor 5, 6 Jahren auch ein Spiel, das ich einfach nicht gescheckt habe. Und da war auch jemand nachts um 2 im Stream, der sonst nie da war, der es aber auch gerade voll gesuchtet hat. Und der hat dann einfach gesagt, komm, ich fühle dich da jetzt mal durch, wir lernen das gemeinsam. Und danach konnte ich das Spiel dann relativ gut spielen. Das war es auf jeden Fall gut. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zu Hause bist und dein Internet geht nicht. Bei mir ist es dann so, ich fühle mich dann ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Ich meine, heutzutage jetzt noch bei Handy und so, aber früher war es so, okay, ich bin jetzt hier noch zu Hause und kriege so wenig Einflüsse von außen, außer vielleicht vom Fernseher. Und beim Spielen ist es mittlerweile genauso. Wenn ich spiele und es gucken nicht Leute zu, fühlt sich das ein bisschen an so, ich sitze in meinem kleinen Kasten und bin so ganz anonym für mich, aber eigentlich der Standard, den ich kenne, ist, dass beim Spielen einfach immer ganz viele Leute dabei sind, die das dann ja eben auch hoffentlich unterhält. Und natürlich sind da sehr, also das ist, Stream ist immer so eine Sache. Ich weiß immer nicht, manchmal habe ich den Eindruck, wenn richtig viel gestreamt wird, dann verschreckt das Leute wieder vom Kanal, weil es dann ständig irgendwelche Glockenalarme gibt. Hier ist wieder ein Stream, hier wieder ein Stream, hier wieder ein Stream. Das interessiert die Leute gar nicht so. Im Klassiker-Monat, den wir neulich gemacht haben, haben wir auch alles live gestreamt. Da haben wir, glaube ich, 60 verschiedene Spiele in einem Monat live gestreamt. Und da war das nicht so. Also ist, glaube ich, Livestream schon, was das durchaus Leute unterhält. Aber natürlich ist auch nicht alles toll. Wenn ich, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, um 11 da sitze und ein Spiel auspacke und das lerne, ist das kein qualitativ hochwertiger Stream. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass jemand, der dann irgendwie auf Brettspieler kommt und sich sagt, ich klicke mal auf den Livestream, dann so einen Stream sieht, der wirklich eigentlich eine Katastrophe ist für Leute, die nicht schon zur Community gehören. Darum werden die dann oftmals auch auf nicht gelistet oder privat gestellt, damit da halt niemand drüber stolpert. Also eigentlich ist das hier schon, dass die Streams, die man auch im Nachhinein auf dem Kanal aufrufen kann, dass das relativ hochwertige Streams sind, wo wir halt wirklich das Spiel auf eine gute Art und Weise zeigen oder einfach unterhaltsamen Content machen. Dementsprechend auch, wenn es irgendwie ein größeres, komplexeres Spiel ist, wo wir halt das lernen und vielleicht auch Hilfe aus der Community bekommen, dann ist der Stream erstmal da. Aber sobald wir dann später noch mal eine zweite oder dritte Partie gespielt haben, schalte ich dann auch die ersten Streams in der Regel wieder offline, weil die halt nicht so wirklich toll waren, keinen tollen Eindruck vermitteln. Aber die Streams, die dann später ein bisschen besser sind, die wirklich das Spiel gut zeigen, die bleiben dann auf jeden Fall da. Und ich glaube auch, dass das durchaus ganz spannend ist für Leute, die bei Verlagen arbeiten, weil die dann auch einfach mal sehen, wie ist das so wirklich, wie ist so ein Spiel so, wenn es in der freien Wildbahn ist. Auch bei jemandem, der vielleicht schon ein bisschen was kennt bei Spielen. Und wo struggelt der, wo hat der Verständnisschwierigkeiten, wo stolpert man drüber, was machen die falsch? Dann merkt man auch, da müssen wir vielleicht beim nächsten Spiel noch mal ein bisschen nachbessern oder da müssen wir auf achten, dass wir das ein bisschen verständlicher machen. Weil man, ne, manchmal streamen auch, da gucken so 20, 30 Leute zu und dann schreiben so 4, 5 davon und die anderen gucken das irgendwie so passiv und dann bist du auf irgendeinem Presseevent von irgendeinem Verlag und dann redest du da mit irgendeinem Redakteur und dann erzählt dir der, was du da im Spiel, das du von seinem Verlag vor einem halben Jahr mal gespielt hast, so gemacht hast und erzählt hast, wo du gestolpert bist und merkst du, ihr guckt das also auch, spannend.
Ja, Ben, du kaufst bei Star Trek Captain's Share viel zu viele Marktkarten. Du musst weniger Marktkarten kaufen. Ist mir aufgefallen in deinen Livestreams. Irgendwann nachts um 1.22 Uhr oder so. Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Gerade so, wenn man bei einem Verlag arbeitet, dann tippt man bei YouTube natürlich häufiger mal einfach die aktuellen Spiele ein, um zu gucken, ob schon irgendwelche Rezensionen kommen und so. Und da pingst du relativ häufig irgendwie spätabends dann immer hoch mit, spielt gerade das und das Spiel, dies und jenes Spiel. Und dann guckt man da natürlich rein. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß aber auch, also es gibt halt, manchmal gibt's halt diese Streams, wo man so denken würde, das hat ja gar keinen Mehrwert, zuzugucken, wie du eine Anleitung liest. Manchmal liest du ja auch tatsächlich sehr vertieft und sagst 15 Minuten fast gar nichts. Spannenderweise passiert da aber teilweise dann doch noch mal eine Menge im Chat, weil dann die Leute, die Community einfach untereinander sich unterhält. Oder ja, was mir auch als schon
Chat-Plattform, Entschuldigung.
Genau. Oder was mir auch schon aufgefallen ist, dass dann so 5 oder 6 Leute im Chat sind, spät abends, und niemand was sagt, aber wenn dann irgendwer schreibt, ich glaube, ich mache mir mal einen Espresso, dann schreiben sofort Leute, coole Idee, ja, gute Idee. Und dann merkt man so, vielleicht lassen Leute das auch tatsächlich so nebenbei laufen, weil das einfach so dazugehört, dass man nebenbei einfach so ein bisschen dabei ist bei diesem, ich will es nicht Event nennen, aber so ein bisschen so wie so eine Second-Screen-Erfahrung. Man lässt es laufen und guckt, ob dann irgendwie mal was passiert oder nicht. Aber muss jetzt nicht deinen Stream immer im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher im Vollbild laufen haben.
Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist ja so, das ist, geht, glaube ich, auch einigen Leuten so, dass die ja statt irgendwie irgendwas im Fernsehen abends zu gucken, hat man dann halt doch gerne irgendwas laufen, was sich so mit seinem eigenen Hobby, seinem Thema beschäftigt. Und da hatten wir auch intern schon die Diskussion, so auch bei den Top 100-Geschichten. Boah, das dauert 3 Stunden, das ist viel zu lang. Wenn wir das in einer Stunde hinkriegen oder 45 Minuten, dann gucken das viel mehr Leute. Wo ich denke, ja, gucken vielleicht mehr Leute. Aber will ich gar nicht. Ich möchte einfach das auch in einer gewissen Länge haben, weil ich kenne das von mir selbst. Ich habe jetzt, als ich Anfang des Jahres über den ganzen Buchhaltungssachen gesessen habe, habe ich mir irgendwie von Rado seinen Jahresrückblick angemacht, der auch 2,5 Stunden ging. Und ich habe das nicht alles komplett aktiv verfolgt, aber es war einfach eine 2,5 Stunden Beschallung zu einem Thema, das mich eh interessiert. Da hat mich auch nicht jedes Spiel zwingend interessiert. Aber ich habe lieber das nebenbei geguckt als irgendwie was anderes. Und dann will ich auch nicht nur ein 10 Minuten, Viertelstunde Video haben, wo ich mir alle 15 Minuten was Neues raussuchen muss, sondern ich mache das dann einfach an. Und wenn ich dann irgendwie einen Abwasch, einen Haushalt oder was auch immer mache, dann läuft das halt 2,5 Stunden. Ich weiß genau, ich werde 2,5 Stunden mit irgendwas unterhalten, was mich so grundsätzlich auf jeden Fall interessiert. Und ich, also mir geht das so, dass ich das durchaus, also klar, nicht immer, aber manchmal dann eben sehr genieße und sehr zu schätzen weiß. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das, was wir da einfach anbieten, auch Leuten gefällt. Und natürlich Leute, die sagen so, nee, finde ich doof, müssen es ja nicht gucken. Gibt ja genug anderen Content auf meinem Kanal, gibt es ja auch durchaus normale Videos, die man dann eben auch einfach konsumieren kann. Und was du eben meintest, das ist tatsächlich so, die Leute im Chat benutzen das wirklich teilweise eben wirklich so als auch so Chat-Plattform und es kommt immer ein bisschen drauf an, wer so da ist. Manchmal ist es wirklich so eher ruhig, dann schreiben die Leute wenig und bei manchen Leuten weißt du, jetzt ist Action im Chat und dann spielen wir hier irgendwas total vertieft, gucken mal in den Chat und dann geht's da irgendwie um Käsekuchenrezepte und du denkst, okay, das hat gerade gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber ihr habt da so euer Thema gefunden, unterhaltet euch über irgendwas und dann ne, seid ihr unterhalten, wir sind unterhalten, alles ist super.
Ich nenne das mal tatsächlich auch passend zum Stream dann die Küchenstimmung. Also es ist so wie, wie so ein Kitchen Talk halt irgendwie. Mhm. Genau. Ja, also das ist alles irgendwie super spannend, was du machst. Es gibt ja, du spielst ja nicht nur neue Spiele. Also du hast jetzt schon mal gesagt, ihr habt so einen Themenmonat gemacht mit Klassikern. Jetzt mal unabhängig von solchen Themenmonaten, kommst du noch ausreichend dazu, die Klassiker zu spielen, die so deine Evergreens sind, so deine All-Time-Favorites?
Ich glaube, ich komme da genauso viel zu wie die allermeisten anderen Menschen auch. Also einfach zu wenig. Die meisten von uns haben ja einfach viele tolle Spiele im Regal und würden die gerne häufiger spielen. Aber haben ja auch gar nicht so viel Zeit, weil man vielleicht auch mit Familie, Job etc. hat man vielleicht irgendwie ein- oder zweimal in der Woche Zeit irgendwie zu zocken. Und wenn man dann auch einen Vielspieler-Freundeskreis hat und jeder so sein neues Spiel mitbringt, dann also haben wir alle schon irgendwie was Neues da. Und auch, also ich glaube, bei den meisten Menschen ist es einfach so, dass die alten Sachen zu selten auf den Tisch kommen, obwohl sie es eigentlich wert wären und manches von dem neuen Bling-Bling-Kram gar nicht so toll ist wie die Sachen, die wir schon da haben. Und prinzipiell ja, also ich kann ja spielen, was ich möchte, das ist ja schön. Ich muss ja, wie gesagt, diese ganzen neuen Sachen nicht spielen. Ich will sie spielen und Leute in meinem Umkreis sind auch neugierig drauf. Ich wünschte wirklich, dass man sich klonen könnte und die Klone so neuronal vernetzt wären, damit ich halt einen habe, der die ganze Zeit schneiden kann, einen, der die ganze Zeit Regeln lesen kann, einen, der die ganze Zeit spielen kann, einen, der auch die ganze Zeit dann die alten Klassiker spielen kann, einen, der irgendwie Sport macht, das ist dann der schlankeste von allen und alle anderen Sachen, die man so machen kann. Also ne, ein Tag hat einfach viel zu wenig Stunden für das alles, was man machen möchte. Aber klar, also ne, ich habe ja im letzten Jahr zum Beispiel Age of Steam für mich entdeckt und habe da jetzt in einem Jahr 38 Partien von gespielt. Also, ne, und das, die dauern ja auch mal ein bisschen ihre Zeit, plus halt auch noch wieder ein paar Partien irgendwie Funkenschlag oder ne, so alte Klassiker, Neoklassiker, kommen eben auch regelmäßig nochmal auf den Tisch. Und tatsächlich so ein Themenmonat dafür auch wirklich ganz gut, weil da kann man das nochmal in einer hohen Frequenz spielen. Und das muss man jetzt auch nicht jeden Monat machen, aber ich denke mal, das werden wir im nächsten Frühjahr wahrscheinlich wieder machen. Uns da auch wieder die Zeit nehmen. Und das ist eben auch das Schöne, weil das ja auch wieder zeigt, welche Spiele, ne, die man vielleicht auch als gute Erinnerung hatte, vielleicht auch gar nicht so mega gut gealtert sind, weil die schon für das, was sie damals waren, ganz nett waren. Aber die braucht man dann vielleicht auch gar nicht mehr zu Hause. Und welche Spiele, ne, wie so ein uraltes Agricola, was ja auch von 2007, glaube ich, ist, da bin ich danach erstmal losgegangen, mir ein neues Kartendeck geholt, das ich wahrscheinlich auch in diesem Jahr gar nicht mehr spielen werde, aber es soll auf jeden Fall wieder auf den Tisch kommen und ich komme, also ja, also wir nehmen uns da schon mal die Zeit für. Ich mache ja auch diese Brettspiel-Cons mittlerweile 4-mal im Jahr für 4 Tage im Harz und auch da bringe ich dann meistens auch gar nicht so viel neue Spiele mit, weil das macht schon die Community an sich. Ich habe dann auch gerne so Klassiker im Programm, aber schreibe mir die Spielewunschliste, so ein paar alte Klassiker, die ich gerne mal wieder spielen würde. Also das, die meisten, viele alte Spiele sind es doch einfach wert, nochmal gespielt zu werden. Ich habe auch gerade das Projekt, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffen, dass ich jedes einzelne Rainer Knizia-Spiel gespielt haben möchte. Das Gute ist, ich gewinne irgendwann, weil er wird irgendwann aufhören, Spiele zu produzieren, aber dann haben wir immer noch einen sehr, sehr, sehr langen Nachholbedarf, musst du ja erstmal alle bekommen. Aber ja, und das mache ich dann eben auch auf Cons und dann sind das natürlich auch alte Designs, die, wo man jetzt auch im Vergleich zu heute sieht, die sind vielleicht gar nicht mehr so fresh, aber die haben immer so das gewisse Etwas. Und mal gucken, ich bin jetzt so, glaube ich, bei knapp über 100, also ein Achtel habe ich.
Sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, im Frühjahr vielleicht jetzt immer so ein bisschen so Klassiker machen. Eine ganz heiße Phase ist ja bei dir auf dem Kanal immer direkt nach der Spiel in Essen. Mhm. Da schließt ihr euch ja meistens irgendwie so eine oder zwei Wochen.
Eine Woche, ja.
Eine Woche ein und zockt halt nur die ganzen Neuheiten von morgens bis abends. Da ist der Stefan Kessler aus der Spiel des Jahres Jury, der Krimi-Master, ist da ja auch häufig noch mal bei. Mhm. Genau, das ist für mich halt auch immer so ein bisschen so ein Highlight gewesen in den letzten Jahren.
Ja, das ist auch immer ein schönes Event, finde ich. Also macht sehr viel Spaß. Da ist natürlich immer ein bisschen das Problem, so die Spiele, die immer am gehyptesten sind, sind natürlich immer die großen Brecher. Und da ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn es so direkt nach der Spiel ist, weil so diese großen Brecher auf einem Level zu lernen, wo man die auch wirklich gut darstellen kann, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir da auch irgendwie im letzten Jahr gesagt, komm, wir machen so einen großen Brecher pro Tag und das auch eher ein bisschen später abends, weil die dauern natürlich manchmal 3-4 Stunden. Und wenn man das abends zur Hauptsendezeit macht, da wollen die Leute auch lieber so zack, 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 ein Spiel nach dem anderen sehen, Neuheitenshow oder so. Aber an sich ist das auch einfach, und das ist auch so ein Event. Ich freue mich, wenn da in so einem Stream 100, 200 Leute dabei sind und wenn das insgesamt über die 7 Tage vielleicht 50.000 Leute geguckt haben. Wenn das aber nur 500 Leute gucken würden, das ist egal, weil das ist einfach auch für uns eine Gaudi. Da haben wir wirklich so für uns unsere kleine Privatcon. Eine Woche lang sind da halt auch so 5 bis 10 Leute über die Woche verteilt und wir zocken auch da einfach von morgens bis abends. Da ist ja auch der gute Spartakus bei. Der macht dann meistens morgens ab 10 weiter. Ich streame meistens bis morgens um 6. Und auch da freut es mich natürlich, wenn die Leute das cool finden, die ganzen Neuheiten da zu sehen, auch ein bisschen unterhalten zu werden. Ich habe schon von Leuten gehört, die sagen so, zur Spiel komme ich nicht, aber ich habe mir für die Woche danach 3 Tage Urlaub genommen, damit ich euch in Ruhe zugucken kann. Und das ist auch einfach eine für uns sehr, sehr spaßige Veranstaltung. Und wenn sie eben auch noch Leute unterhält, umso toller.
Ja, das kann ich auf jeden Fall, den Unterhaltungswert kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Das freut mich.
Jetzt haben wir schon erzählt von, du spielst viele Neuheiten, es gibt Klassiker, es gibt so Evergreens. Jetzt mal so von deinem ganz persönlichen Spielegeschmack. Also du spielst ja nicht nur Spiele, die du dir persönlich aussuchen würdest, sondern du spielst auch einfach aus Interesse einfach eine riesige Bandbreite an Spielen. Mhm. Was sind denn so die Spiele, oder erstmal so Spiele-Genres, Spiele-Kategorien, oder auch konkrete Spiele, wo du sagst, das ist so genau dein Jam?
Also auf jeden Fall natürlich kartenbasierte Spiele, ne? Viele Tableaubilder, Handkartenmenschen-Spiele, Deckbauspiele. Ne? Ich meine, so ein Terraforming Mars habe ich 150 Partien gespielt, weil es eben auch super abwechslungsreich ist mit den Karten. Also das holt mich auf jeden Fall ab. Und was ich jetzt so in den letzten 1-2 Jahren für mich auch entdeckt habe, sind eben wirklich die sehr interaktiven Spiele, wie halt so ein Age of Steam, Einwasserkraft, die Co-Worlde-Spiele, die, wo ich auch auf jeden Fall noch nicht ansatzweise so drin bin, wie ich gerne drin wäre. Aber das sind schon so Geschichten, die ich persönlich, also ich spiele auch Spiele, wo man so sein persönliches Puzzle hat. So diese Eurogames, wo man vielleicht mal irgendwie so einen Worker-Placement-Spot für wie anders blockiert, aber ansonsten fährt man sich schon nicht an den Karren, sondern macht so mehr so sein Ding. Die sind auch schön, die gefallen vielen Leuten, die spiele ich auch ganz gerne, aber das sind so selten Spiele, die mich wirklich richtig abholen, sondern das sind halt, wie gesagt, oft kartenbetriebene Spiele, weil die mit einem relativ schlanken Regelwerk oft eine große Abwechslung bieten. Und wie gesagt, solche interaktiven Spiele, die finde ich schon auch ziemlich geil.
Okay, jetzt hast du Age of Steam nebenbei erwähnt. Letztes Jahr hast du das kennengelernt. Das heißt, du hast wahrscheinlich diese große Deluxe-Edition, mhm, die bei von Ian O'Toole illustriert, die bei Eagle, Griffin und oder Skellig rausgekommen ist. Genau. Auf Deutsch, ja. Genau, die spielst du wahrscheinlich. Sehe ich das richtig?
Mhm.
Ja, ich habe noch die ist das die erste? Ja, das müsste die erste Edition sein. 25 Jahre ist die jetzt alt, tatsächlich.
Die ist 25 Jahre alt, ja.
Von Warfrog, dem alten Verlag von, ich glaube, das ist sogar der Eigenverlag von Martin Wallace gewesen, weiß ich gar nicht mehr genau. Existiert auf jeden Fall nicht mehr. Noch so mit so richtig schönen silbernen und goldenen kleinen Plastikchips, wie man sie so aus Omas Spielesammlung noch so kennt. Und ich mag diese Edition tatsächlich sehr gerne noch und spiele die noch. Die hat halt so, die mufft auch ein bisschen, weil das,
glaube ich,
so alt ist. Gerade so die Pappe da drin, die hat immer so einen schönen staubigen Eigengeruch, aber es hatte halt auch so seinen Charme. Und das ist ja tatsächlich ein Spiel, was jetzt so über die letzten 25 Jahre überdauert hat. Und ein Teil des Reizes bei dem Spiel ist ja auch, dass man da zusätzliche Karten für kaufen kann.
Mhm.
Jetzt gibt es bei Skellig gibt es dann irgendwie so für 60 bis 100 Euro, je nachdem wie viel drin ist, dann irgendwie so 4 doppelseitige Pläne, wo dann immer verschiedene Karten drin sind. Ich kenne das noch von früher so, dass man dann bei Ted Alsbach in Amerika sich Karten kaufen musste, die dann irgendwie so als dünne Pappe einfach ankam. Also nicht mal auf einem, nicht mal so ein Mounted Board, sondern tatsächlich einfach nur so ein Faltplan, wo man idealerweise noch eine Plexiglasscheibe drauflegen muss.
Mhm.
Und das war, das, ganz viele von diesen Maps waren von Ted Alsbach, bevor er Bezier Games gegründet hat. Oder am Anfang war Bezier Games, glaube ich, nur Edge of Steam Maps. Das ist ja so eine Welt für sich.
Mhm.
Wie tief bist du da eingestiegen?
Also, natürlich ist ein großer Reiz, wie du gerade schon gesagt hast, bei Age of Steam einfach diese unwahrscheinliche Anzahl an Karten, die auch sehr, super viel Abwechslung bieten. Und wo man, also ich meine, allein bei Age of Steam die gleiche Karte mit einer anderen Verteilung von Waren kannst du ja schon 15 Mal spielen. Das ist dann immer, ne, ist immer wieder neu, du musst dich immer wieder neu drauf einlassen. Aber es gibt einfach mega viel von diesen Karten. Ich habe diese Map-Packs alle da mittlerweile. Ich habe mir davon irgendwie 2 Stück, 3 Stück vom Freund geliehen. Und es gibt, ich glaube, aktuell so 280 Karten für Age of Steam. Da gibt es so eine Datei online, die kann man googeln. Da stehen ja einfach alle drin. Auch mit einer Angabe, in welcher Spielerzahl die jeweils toll ist. Und ja, ich habe mir die Datei mal vorgenommen. Ich habe die jetzt auch vor ein paar Wochen nochmal wieder angepackt. Habe die Datei nach Karten, die ich schon gespielt habe, Karten, die ich besitze und noch nicht gespielt habe, Karten, die ich in digitaler Form besitze und noch nicht gespielt habe und Karten, die mir noch fehlen. Und Karten, die mir noch fehlen, sind gar nicht mehr so super viele. Die meisten habe ich in irgendeiner Art und Weise dann digital, weil man die irgendwie online findet. Es gibt manchmal Leute, die machen so ein Redraw von der Map, auch gerade von Maps, die es vielleicht so gar nicht mehr gibt, weil die irgendwann mal in so einem Zugmagazin drin waren. Und da gab es eigentlich nur 500 Stück von. Da kann man sich die auf Boardgame einfach runterladen und dann kann man die auch einfach im Copyshop ausdrucken lassen und hat die da auch in so einer Qualität, wie du es gerade beschrieben hast, von Ted Alsbach, einfach so als, ne, gutes Stück Papier, wo man das Ganze dann drauflegen kann, was aber für die 2-3 Mal, wo man diese eine Karte spielen wird, durchaus reicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt so 40 Partien gespielt, habe da wahrscheinlich so 30 unterschiedliche Karten gespielt, habe noch so um die, ich glaube, 40 hier, die ich noch spielen möchte und wie gesagt, noch ein Potenzial von 100 plus Karten, die man potenziell noch spielen könnte. Es gibt ja diesen Alban Viard, heißt er, glaube ich. Der bringt ja immer einmal im Jahr, auch schon seit über 10 Jahren, so ein Age of Steam Map Pack raus. Und da habe ich im letzten Jahr mein erstes Map Pack bestellt. Da war ich ganz happy. Auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass 2 davon neue Versionen von alten Karten waren. Aber musste irgendwann mal anfangen. Und mein Ziel ist eigentlich so, 20 bis 30 Karten pro Jahr zu spielen. Da helfen halt auch wieder die Cons, weil da sind auch immer Leute, die Bock drauf haben. Dann spiele ich da auch meistens so 2-3 Partien Age of Steam. Und ich habe zum Glück hier eine Runde von 2 Freunden. Ich habe das Ding vor, weiß nicht, 3-4 Jahren das erste Mal auf so einen Spieleburg-Spielabend mitgebracht und habe es da mit 3 neuen Leuten gespielt. Und 2 davon, Mario und Ragnar, haben sich das sofort danach bestellt. Und der eine von beiden hat auch, glaube ich, alles bestellt, was man dafür kaufen kann. Also da habe ich Gott sei Dank auch die Möglichkeit, viel davon zu spielen. Wie gesagt, von den Karten habe ich auch, also sehr, sehr, sehr viele da und kann dann auch im Zweifel nachdrucken.
Okay, das ist natürlich total verrückt, dass du eine Datei auf deinem Rechner hast, wo du quasi sehen kannst, was du für Karten besitzt. Aber es ist wahrscheinlich auch bei Age of Steam-Fans nicht ungewöhnlich. Also wenn ich so eine Datei hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen können, dass ich momentan besitze Rust Belt, Northern California, 1830 Pennsylvania, Mississippi, Steamboats, Golden Spike, Frankreich, Italien, Mexiko, China, Südamerika, Südafrika, die Schottland-Zweierkarte und die 5-7-Personen-Karte der Niederlande, die als Spielbox-Promo mal dabei war. Genau, mhm. Das sagt meine Datei mir gerade.
Ja, man hat so eine Datei einfach, man will einen Überblick haben.
Ja, das ja eine faszinierende Welt für sich, das wäre ein eigener Podcast wert, wo man,
definitiv.
Wo man jede Woche über eine Karte sprechen könnte, tatsächlich.
Naja, haben auch schon Leute gefragt, ob ich mal so ein Ranking dieser Geschichten machen kann. Wer da ein bisschen mehr Informationen zu haben will, müsst ihr einfach mal auf Boardgame gucken. Ich habe wirklich angefangen, ein Age of Steam Tagebuch zu schreiben, wo das muss ich noch ein bisschen verschlanken, teilweise sind die Berichte ein bisschen lang, aber wo ich halt immer, wenn ich eine Karte gespielt habe, schreibe, wo habe ich sie gespielt, mit wem habe ich sie gespielt, was sind so die Hooks, das Besondere an dieser Karten und wie hat sich das Ganze denn halt so ausgewirkt. Weil wir haben auf der letzten Con zum Beispiel Disco Inferno gespielt. Da spielst du, da sind die Städte, wo du normalerweise Waren hinlieferst, so Tänzer in Diskotheken. Und wenn die letzte Ware aus einer Stadt geliefert wurde, also der letzte Tänzer aus der Disco raus ist, dann brennt diese Disco ab und dann kann man da auch keine Waren mehr hinliefern. Und eine Sonderregel dieser Karte ist, weil die Städte haben alle Namen von irgendwelchen Bands und wer halt anfängt zu singen, obwohl es nicht der eigene Zug ist, verliert ein Einkommen. Was ja per se schon mal nicht so gut ist, weil das immer 3 Punkte sind, ein Geld, das du jede Runde wieder bekommst. Doof ist nur, wenn dir das zu Beginn des Spiels passiert, wo du noch gar kein Einkommen hast, wenn du auf unter 0 Einkommen fällst, dann hast du einfach, bist du ausgeschieden. Und wir hatten eine Partie, wo ein Mitspieler, da habe ich auch gefragt, ist das hier irgendwie eigentlich ABBA oder so? Und hat angefangen zu singen, so Waterloo. Und ich dachte, oh, ich glaube, du bist jetzt raus, weil du hast kein Einkommen und du hast gerade eins verloren. Sorry. Wir haben dann trotzdem weitergespielt, aber er hat auch am Ende gewonnen, aber der Sieg hatte ein Sternchen.
Ja. Es gibt einen Haufen normaler Karten wie Frankreich und Italien. Und ja, die Community hat es dann irgendwann zu Disco Inferno gebracht. Und ich glaube, ich habe, was ich schon gespielt habe, ist irgendwie auf dem Mond, was ganz spannend ist, weil die Karte da irgendwie so, also man kann außenrum bauen, raus, kommt man rechts wieder rein, genau. Und ich, was hatte ich noch? Ich hatte, glaube ich, irgendwas in der Hölle, wo man Seelen rumtransportieren muss.
Soul Train.
Genau, Soul Train. Es gibt irgendwas mit Zeitreisen. Es gibt irgendwie das menschliche Nervensystem oder Blutbahnen, wo man
Human Body. Da bist du so zu den verschiedenen Organen das Blut liefern.
Ja, genau. Also die Age of Steam Community, der wird nicht langweilig. Wenn sie alle Länder durch haben, dann denken sie sich was.
Da gibt es immer was Neues. Und das Geile ist ja auch, Age of Steam ist eigentlich zum Stream das perfekte Spiel. Weil, ne, noch das Thema Streams zu kommen. Wenn wir jetzt, ich habe ja gerade gesagt, ich liebe kartenbasierte Spiele. Die sind zum Zugucken natürlich mega uninteressant für die meisten Leute, wenn sie wirklich verfolgen wollen, was für ein Spiel passiert. Weil wir können nicht alle unsere Karten in die Kamera zeigen. Man kann das nicht lesen, was da draufsteht. Wenn das Spiel gerade relativ neu ist, das kann ich nicht nachverfolgen. Bei Age of Steam, das ist ja auch das, was ich an diesem Spiel so liebe, da hat nicht jeder so seine Auslage, seinen eigenen persönlichen Kram und wir machen irgendwas so auf dem Board, das auch noch in der Mitte ist. Nee, es passiert einfach alles auf dem Board. Das heißt, wenn ich die Kamera von oben anhabe, du den Spielplan siehst, du siehst, wie viel Geld wer hat, dann, wenn du Age of Steam kennst, dann kannst du sofort mitverfolgen, kannst sagen, da müsst ihr hinbauen, das kann er liefern, das hätte er gerade auf gar keinen Fall machen sollen und du kannst halt alles komplett nachvollziehen. Und das ist auch, finde ich, ein großer Vorteil. Es gibt ja auch Heavy Cardboard im englischen Bereich, die streamen ja auch sehr viel Age of Steam, weil das auch einfach die Community liebt, weil man einfach 100% nachvollziehen kann, was da passiert und man selber auch quasi aktiv mitdenken kann und sich überlegen kann, was so tolle Aktionen dabei sind.
Ja, genau. Ein sehr klares Spiel zum Streamen, das stimmt definitiv. Ja, ja, cool. Das ist ein Lieblingsspiel, mit dem ich mitgehen kann, auf jeden Fall. Was gibt's denn irgendwelche Spiele, auf die du dich dieses Jahr schon speziell freust? Die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben,
Oh, da bin ich, ich habe ja auch ein Vorfreude-Video schon gemacht, aber das ist natürlich schon wieder ein bisschen länger her. Ich glaube so ganz, also so jetzt das krasse Ding, wo ich sage, da bin ich so mega gehypt drauf. Da hat mich auch der Klassiker-Monat ein bisschen geerdet, weil da hat man halt gesehen, so, oh, man braucht gar nicht so super viel Neues. Ich würde es super spannend finden, aber ich glaube, es wird das nächstes Jahr rauskommen, wenn die Dänen es in diesem Jahr noch schaffen. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob die kommen oder nicht, aber das wäre auf jeden Fall, weil wir auch im Klassiker-Monat halt Fest für Odin gespielt haben und ich das auch wirklich absolut großartig fand. Und da bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Brass Pittsburgh würde ich auch super spannend finden, wenn das in diesem Jahr noch kommt. Und für Oath habe ich nie wirklich intensiv gespielt und da soll jetzt auch im Juni eine Erweiterung rauskommen, die das noch ein bisschen fixt und spielbarer macht, wenn man sich nicht so richtig krass daran committen möchte. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, wie sich das dann so spielt.
Das klingt auf jeden Fall auch spannend. Ich bin bei Oath auch tatsächlich nie so richtig reingekommen. Vermutlich hat mir da einfach immer die richtige Gruppe für gefehlt.
Das kann sein.
Der Grund, warum ich heute überhaupt mit dir rede, ist ja, weil du auch einer der Gäste bei den Frosted Days in wenigen Wochen sein wirst. Und der andere Gast ist der Basti von Spielama früher und Ben, unser Verlagsleiter, ist ja auch von Spielama. Und zusammen ergibt ihr ein Trio, was man aus einem alten historischen Video von Burg Stahleck Event kennt.
Es war 2012, 13 so rum.
Ja, genau, das kommt gut hin. Da hätte ich natürlich großes Interesse dran, das nochmal nachzustellen im Studio. Ihr seht da auf jeden Fall unfassbar jung und unerfahren aus noch.
Da war man noch jung und schlank.
Ich habe das nicht ganz so freundlich formuliert, aber Ben meinte noch, wenn man sich das heute anguckt, kommt einem das so vor, als ob ihr da so 12-Jährige seid.
Ja, und da waren wir ja auch schon so 30 plus, glaube ich, ungefähr. Ja, musst du, ja, da war ich schon über 30 und man sieht trotzdem so unfassbar jung aus. Das ist schon...
Ja, die Zeit ist furchtbar. Ben, ich danke für das Gespräch. Und freue mich auf das Streaming-Wochenende mit dir.
Ich mich auch. Also ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Bin schon auch gespannt, was wir da spielen werden.
Ja, ich glaube, das wird schon sehr, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Macht es gut. Mhm.
Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch. Und schaut gerne im Stream vorbei. Und dann bis bald.